Wegen eurer Fleischesgier stehen wir alle hier.
Klinge ich gut? Ist wieder alles okay mit meinem Audio?
Tonmäßig alles super.
Okay, cool.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, der letzten Folge dieser Staffel. Es ist natürlich nicht die ganz generell letzte Folge, sondern es ist im Prinzip Halbzeit. Wir haben, ich glaube, beim Film feiert man noch immer das Bergfest, wenn die Hälfte der Dreharbeiten um ist und man quasi über den Berg ist. Und es gibt keinen besseren, mit dem ich dieses Bergfest begehen könnte, als mein lieber Freund Martin. Grüß dich, Martin. Hallo.
Grüß dich. Ja, es ist auch nicht nur ein Bergfest, weil mein Bauch so dick ist wie ein Berg, sondern es ist einfach der höchste Punkt der Serie. Von jetzt an geht es nur noch bergab. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber sozusagen.
Es ändert sich ja auf jeden Fall eine Menge, weil ab jetzt kenne ich es ja.
Ah ja, genau.
Also
ja.
Von daher haben wir schon Dreher.
Ja, ja. Ja, wie schmecken dir die Pilze?
Ja, wir haben eben, ich habe wirklich welche vorhin gekauft, aber dass ich jetzt noch welche esse vor der Aufnahme, das war natürlich Spaß. Naja, es ist sozusagen, aber da sind wir quasi gleich direkt in der Folge drin, weil es geht um vergiftete Pilze. Und ich kann...
Das naja, ist kein... also um es genau zu nehmen, deutsche Pedanterie, es geht um giftige Pilze. Vergiftete Pilze wären ja Pilze, die, wo jemand Gift hinzugefügt hätte. Giftige Pilze sind einfach Pilze, die immer giftig sind.
Okay, kannst du mir, wenn du das so genau nimmst, das ist ja, da bin ich dir immer dankbar für diese Hinweise, weil dann hätten wir es ja auch mit quasi Mord oder sowas zu tun, ne?
Ja.
Gibt es eigentlich einen Unterschied, habe ich mich neulich gefragt, zwischen gestorben und verstorben? Weil ich dachte irgendwie mal, gestorben würde doch besser passen, einfach gestorben generell, halt kein Herzschlag mehr oder Hirntod oder sowas. Und verstorben wäre irgendwie Altersschwäche oder sowas.
Ja, gute Frage. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Verstorben? Gestorben? Nee, weiß ich nicht.
Okay, ja, das habe ich mich nur gefragt. Aber ich glaube sogar, es gibt einfach auch man kann, glaube ich, alles nehmen. Man kann, glaube ich, auch bei einem Autounfall verstorben sein. Genau. Aber ja, auf jeden Fall, es geht um, wie du richtig sagst, giftige Pilze.
So.
Und das fand ich gar nicht so ein angenehmes Thema. Ich fand die Folge deswegen nicht so schön anzuschauen, weil es keine heile Welt war, sondern weil da sozusagen aus Alltäglichkeiten, also aus dem Pilze sammeln, plötzlich große Gefahren erwachsen und mir war nicht bewusst, klar, es gibt auch giftige Pilze, die wirklich zum Tod führen können, aber irgendwie, wenn man es dann so konkret sich mal anschaut, dann ist es so ein bisschen schwierig. Ansonsten muss ich aber sagen, hat mir der Großvater sehr gut gefallen.
Ja, mir auch, Wolfgang Winkler.
Genau, der hat einfach also ich kannte ihn auch schon vorher so, ich glaube, er war auch Polizeirufkommissar.
Oh.
Und er hat aber für mich sehr glaubwürdig diese Rolle verkörpert des wirklich verzweifelten Opas.
Mhm.
Und das hat mir gut gefallen. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, war die etwas plastischere Darstellung davon, wie anstrengend es mit Kindern ist. Also ich bin großer Fan von Kindern und ich habe total gerne, wenn Freunde Kinder haben und ich mit denen irgendwie Zeit verbringen kann. Es ändert aber nichts daran, dass es trotzdem immer anstrengend ist auch. Und sonst war es gerne auch mal so, dass tollste Musik eingespielt oder entspannte Musik eingespielt wurde und dann lagen alle im Bett. Es war, Sonne hat geschienen und es war wunderschön. Und dann haben die aber kurz gesagt, ach, und wie schön wäre es ohne Kinder? Und dann spielt Clara irgendwas auf einem Instrument und es sind aber nur 5 Sekunden oder sowas, aber das ist bei Kindern wirklich so ein einfach dauerhafte Aufmerksamkeit erforderlich ist, dass die Sachen kaputt machen, dass die Sachen dreckig machen, dass die kein wirkliches Empfinden für Lautstärke haben und so. Das fand ich, war in dem Fall ganz gut dargestellt, von daher, da gibt es da gibt es 2+ für diese Aspekte, die ich genannt habe.
Also die Schulnote 2+, oder?
Nee, also 2-mal möchte ich ein Plus vergeben für das, was sozusagen ich genannt habe. Wie hat es dir gefallen?
Ja, also wir kommen darauf gleich noch. Ich bin ein bisschen verwirrt, ob diese Folge wirklich das Staffelfinale sein sollte in der ursprünglichen Drehreihenfolge. Es gibt Sachen, die dafür sprechen, aber es gibt auch Sachen, die dagegen sprechen. Und es gibt aber auch Sachen, die gegen andere Folgen als Staffelfinale sprechen. Ich bin verwirrt so ein bisschen. Die Pilz-Story, gebe ich dir recht, Fand ich auch. Also ich fand sie ganz interessant, weil jetzt erfährst du mal wieder was Neues über mich. Als Kind war ich sehr pilzinteressiert. Ich hatte früher auch so gerne in Pilzbüchern immer so ein bisschen geblättert und habe mir dann so die Namen der Pilze gemerkt. Es war irgendwie auch so ein bisschen was wie ja, verschiedene Farben und verschiedene Eigenschaften. Das hat ja durchaus irgendwie sowas, wie manch anderer vielleicht irgendwie Fiktion betrachtet. So, okay, dieser Power Ranger ist rot und der kann, keine Ahnung, Laser schießen und der gelbe Power Ranger kann dafür was anderes so. Und bei mir war das ein bisschen mit Pilzen. Das
Krass.
ist halt so, ja, der weiße Knollenblätterpilz und der gelbe Knollenblätterpilz, der ist nicht ganz so giftig und so. Und das war eine Zeit lang, also kurz, aber doch, ja, so ein gewisses Interesse von mir, so Pilze.
Und hast du auch wieder gemerkt, gab es so einen Punkt, wo was gesagt wurde und du dachtest, ach lustig, das habe ich noch von früher im Kopf.
Nee, so intensiv war das nicht mit dem Pilzwissen hier in der Folge, aber ich habe nachvollziehen können, dass der kleine Junge so in dem Pilzbuch blättert und dann da so fasziniert ist davon, die Pilze zu sammeln und zu suchen im Wald. Das konnte ich schon
Okay.
nachvollziehen.
Ah,
Ja.
lustig, okay. Nee, wusste ich auch noch nicht. Okay,
Ja, mal wieder
aber das
was
heißt
Neues.
sozusagen, das war dann schön für dich oder eher blöd, weil man dann sieht, wie gefährlich das sein kann, oder?
Und nee, ich konnte da schon andocken, aber ich glaube, die Unterscheidung zwischen Champignon und Knollenblätterpilz ist wirklich eine legendär schwierige. Also ich glaube, man kann das irgendwie an den Lamellen unterscheiden. Ich glaube, die Knollenblätterpilz-Lamellen sind weiß und die vom Champignon rosa, glaube ich. Aber das ist tatsächlich ein Pilz, der sehr ähnlich aussieht und deswegen ist das so eine ganz typische Geschichte gewesen, dass man halt Champignons sammelt und am Ende ist ein Knolli mit dabei. Und deswegen habe ich dir vorhin auch dreimal, viermal vorhin geschrieben, wie schön es ist, Pilze zu essen, weil allein der Satz, ich liebe ja Pilzragout und dann, es geht doch nichts über Pilzragout mit selbst gesammelten Pilzen. Da wird man natürlich schon so drauf, also als Pilzkenner weiß man, okay, der Fokus wird sehr auf die Pilze gelegt und wir haben gehört, sie sammeln Champignons und welcher Pilz ist sehr gefährlich und sieht aus wie ein Champignon? Da weiß man dann schon, okay, es könnte eine Pilzgeschichte werden. Aber naja, für Subtilität ist die Serie ja nicht bekannt, von daher alles gut.
Aber dann lass
Ja.
uns doch einsteigen, weil ich bin gespannt auf, was du sagst, was gegen ein Staffelfinale sprechen könnte und so. Da kommen ja oft Beobachtungen von dir, die ich interessant finde. Von daher.
Ja, fangen wir an mit der letzten Folge der fünften Staffel. Und diese Folge heißt, auch das gibt uns vielleicht so ein bisschen einen Hinweis darauf, was in dieser Folge passiert. Gift. Wir beginnen bei der Villa und nun zieht Peewee aus. Er zieht ja mit seiner Anke zusammen. Erinnerst du dich noch, ob das in der letzten Folge war oder in der vorletzten, dass sie beschlossen haben, zusammenzuziehen?
Nee, kurz nachdenken. Gefühlt wäre es die vorletzte gewesen, aber ich bin mir sicher.
Ja, mir ist
Ich
nämlich
kann es
auch
echt nicht sagen.
so. Und
Das sehr schnell nach der Wiederkehr kam, ne?
ja, und das führt mich dann halt zu meinem nächsten oder zum ersten Punkt eigentlich, zu dem Punkt, warum ich verwirrt bin. Weil wir sehen jetzt hier nämlich, dass Michael beim Umzug hilft und Michael ist ja auch im weiteren Verlauf der Folge relativ zentrale Figur. Aber am Ende der letzten Folge ist er ja mit Lisa nach Paris gefahren. Und es gibt nicht so richtig eine Erklärung, warum er jetzt hier ist, denn sie sind ja nach Paris gefahren, weil Lisa da bei so einem Herzchirurgen eine Chance hat, 4 Monate zu arbeiten. Und er wollte mit Rosalie mit, damit sie die Tochter sieht und damit er mal rauskommt.
Aber es sind
Und
doch alle da, oder?
nee, Lisa ist in der ganzen Folge nicht da.
Lass uns noch mal ganz kurz. Es sind echt in der ersten Szene sind die,
Lisa ist
okay.
überhaupt nicht dabei, in der ganzen Folge nicht. Und deswegen wundert mich halt die Reihenfolge, oder ich wundere mich, ob die Reihenfolge der Folgen so stimmt, weil Michael jetzt wieder da ist und vorher sind sie alle weggefahren. Mir scheint das Ende der letzten Folge, dass Michael, Lisa und Rosalie jetzt für Monate wegfahren, eher ein Staffelende zu sein als diese Folge hier. Es passt aber nicht zusammen mit dem Auszug von Peewee, weil Peewee war in der letzten Folge ja noch da. Also
Aber wir
irgendwie.
sehen, ich muss dich ein kleines bisschen korrigieren, weil wir sehen Michael ja mit Tochter, also Rosalie ist auch beim Umzug dabei.
Genau, aber das spricht ja genau für das, was ich sage, weil Lisa ist ja, oder die Familie ist nach Paris gegangen, damit Lisa die Tochter sieht, weil sie die Tochter so sehr vermissen würde, wenn sie jetzt 4 Monate in Paris ist und sie nicht da ist. Es würde
Ja.
also keinen Sinn ergeben, wenn Michael mit Rosalie allein wieder zurück nach Eisenach fährt, weil genau das war ja der Grund, dass er mit nach Paris fährt, weil sie nicht getrennt sein wollten.
Ja. Na
Also wäre es
gut.
logisch, dass Michael da ist, weil er vielleicht mal kurz da ist oder so. Aber dann wäre es eigentlich sinnvoller, wenn die Tochter bei der Mutter wäre. Und es ergibt dann wiederum auch keinen Sinn, dass Michael in der letzten Folge meinte, er braucht mal 6 Wochen Urlaub und ist jetzt wieder voll am Arbeiten. Also
Ja.
es ist komisch, weil, wie gesagt, es passt halt so oder so nicht. Also es passt auch nicht mit dem Auszug von Peewee, weil wir haben in der letzten Folge ja nicht gesehen, dass Peewee schon bei Anke ist. Deswegen fragte ich, ob es vielleicht 2 Folgen her ist, dann wäre es nämlich die Erklärung, dass eigentlich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge der Beschluss ist von wegen Peewee und Anke ziehen zusammen, dann wäre diese Folge dran, wo Peewee auszieht, und dann wäre die vorletzte Folge dran, wo dann eben auch noch die anderen gehen. Aber ja,
Ja.
also man muss darüber hinwegsehen. Es ist einfach wirklich so, die letzte Szene der letzten Folge ist, die Familie um Michael und Lisa geht und sagt, wir sind jetzt in ein paar Wochen oder Monate weg, und hier sind sie einfach wieder da. Beziehungsweise Lisa nicht, aber Michael und Rosalie sind einfach wieder da.
Ja, oder Lisa ist vielleicht oben beim Lernen.
Ja, genau. Jedenfalls hat Paul einen Teddy, den Peewee nicht mehr will, aber Anke nimmt ihn doch lieber mit. Und es gibt eine Abschiedsumarmung zwischen Christian und Peewee, und die Familie geht nach drinnen. Inge hat vergessen, Peewee den Kuchen mitzugeben, an dem sie die ganze Nacht gebacken hat. Und dann stellt Rosalie fest, dass es regnet, und tatsächlich tropft Wasser durch die Decke. Und Inge ruft den Klempner, Herrn Tobias Stieler, an, und Michael dreht den Haupthahn zu und Christian muss los.
Wusstest du, was man bei, oder weißt du, was man bei einem Wasserrohrbruch macht?
Also, den Haupthahn zu machen, ist, glaube ich, nicht falsch, oder?
Ja, also weißt du, wo sich der bei dir in der Wohnung befindet?
Ja, unten im Keller irgendwie. Ich
Genau, weil
wüsste.
ich habe dann auch gedacht, wo im Keller ist der jetzt eigentlich nochmal? Müsste ich nochmal gucken.
Na doch, ich weiß es, aber wenn ich genau drüber nachdenke, weiß ich's.
Okay,
Ja.
ja.
Wir hatten das auch vor 1, 2 Jahren mal irgendwie, dass so eine Leitung geplatzt ist bei uns in der Küche. Und das Witzige war dann, das ist aber fast alles komplett nach unten durch. Und wir hatten halt so ein klein bisschen Wasser auf dem Boden. Und ich habe dann nur so gedacht, oh, hier ist wohl irgendwie Wasser. Und habe dann eben gemerkt, die Leitung ist aus. Also jemand anders hatte den Haupthahn zugemacht. Und dann haben sie mir später ein Video gezeigt, wie, das war lustigerweise auch ein Tag, wo eine der Verwalterinnen gerade da war, Hausverwalterin. Die ist halt in den Keller und hat die Tür aufgemacht. Und das war halt wirklich so, als wäre der Keller vom Meer unterspült. So, es war wirklich so, man konnte so bis zu den Knien in Wasser.
Scheiße.
Und
Das ist bitter.
ja, bei uns war wieso gar nichts so. Also.
Okay. Ja, heftig. Ja, also stelle ich mir auch eine der ätzendsten Sachen vor, die es so gibt. Ich muss noch mal kurz eine Bemerkung machen zu der Umzugsszene, weil mir auch hier ein auffällt, dass alle groß umarmt werden und Michael gibt nur so ein, haut ihm so einmal von der Seite so auf den Arm. Also auch da überhaupt gar keine Romantik, obwohl die ja wirklich jetzt kurzzeitig einfach zusammen gewohnt haben.
Ja.
Und
Und wenn du dich
auch.
erinnerst an die Folge, wo er meinte, ja, Tennis ist jetzt eben nicht mehr drin, aber er hat ja noch mich.
Ja, so schnell ändern sich da die Ansichten, ne? Ja, und es gibt einen Satz, der ist irgendwie ganz am Anfang, der so ein bisschen, naja, absurd ist, weil sie sagt, du hast gesagt, 2 Kisten und man sieht, dass wahnsinnig, also das Ding, dass der Wagen total voll ist. Und also
Ja.
entweder übertreibt sie total in dem Zitieren, was er gesagt hat, oder er hat wirklich auf eine Art Quatsch erzählt, die absurd ist.
Aber das traue
Also.
ich einem männlichen jungen Mann im Gegensatz zu einem weiblichen jungen Mann zu, dass er sagt, ah du, ich habe nicht viel, 2 Kisten, und dann fangen sie an zu packen und dann
Ja,
wird's doch mehr.
das stimmt, das stimmt.
Dann sind wir bei einer unbekannten Familie, die unsere Gastschauspieler sind in dieser Folge. Und diese Familie, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, das ist die Familie Müller. Sandra ist die Mutter, Timo und Lauri sind die Kinder und der Opa heißt Hans und ist der Vater von Sandra. Ich glaube, Lauri wurde auch schon mal erwähnt, irgendwie ist eine Freundin von Clara. Ich glaube, das wurde schon mal so im Nebensatz gesagt. Ich bin bei Lauri oder so, es kam mir irgendwie bekannt vor.
Und hat auch eine sehr Hauptrollen in der nächsten Staffel. Also
Ah,
wird
okay.
uns in der nächsten Staffel viel begleiten.
Okay. Spoiler für alle, die die Folge noch nicht gesehen haben, also sie überlebt am Ende. Opa Hans hat eine Kontrolluntersuchung bei Dr. Kleist wegen seiner Lunge und sie gehen. Die Tochter Lauri fragt, essen wir heute Abend Pizza? Und das war eine etwas komische Szene. Der Opa sagt, ne, Pizza könnt ihr morgen essen, wenn Sandra wieder da ist. Und dann legt er so den Arm um den Jungen und sagt,
Timo und ich, wir haben heute was ganz Besonderes vor.
Ah, okay, war mir gar nicht so aufgefallen.
Das war echt komisch. Vor allem dachte ich später, ist das jetzt das Pilze sammeln oder was meint er damit? Also ist das das Besondere? Aber es war wirklich irgendwie, hat so das Gefühl, ich zeig dir meinen Van mit den Kuscheltieren. Das war
So,
ganz
dass du meinst, dass
komisch.
es ein ganz unheimlicher Opa ist.
Ganz, ganz seltsam war. Also es, am
Okay.
Ende nicht mehr. Also es war nur diese Szene, aber irgendwie, er legt so den Arm um den Jungen bei etwas ganz Besonderes.
Okay, ist mir
Keine
gar nicht
Ahnung.
aufgefallen. Unangenehm, ja.
Und dann sind wir in der Praxis. Christian kommt morgens herein und Nora steht auf dem Kopf und wünscht von unten guten Morgen und ja, sagt, es tut gut, ihr Hirn durchbluten zu lassen. Das ist eine alte indische Yoga-Übung. Und Christian fragt, ob sie denn mit dem durchbluteten Gehirn auch einen Kaffee machen kann.
Nora, wir nehmen zwei Kaffee mit.
Nora meint zwar, ayurvedischer Tee wäre besser, aber sie weiß schon, keine Diskussion, es gibt Kaffee. Und dann kommt Hans Müller herein, der zur Kontrolluntersuchung da ist. Und sie gehen rein ins Behandlungszimmer. Der Lungenfunktionstest sieht gut aus, sagt Christian. Und Hans hustet auch nicht stärker als sonst. Ist froh, wenn es sich nicht verschlechtert. Er inhaliert regelmäßig und Christian sagt, ich bin stolz auf Sie und dann sehen wir uns in einem Vierteljahr. Und von draußen kommt Nora herein und sagt, Inge hat angerufen. Sie sagt hier, ihre Tante hat angerufen. Was mich erstmal kurz verwundert hat, weil ich musste erstmal kurz überlegen, ist das eine Figur, die wir schon gesehen haben? Weil Inge ist ja nicht wirklich seine Tante, aber er hat seinen Onkel geheiratet, also so eine angeheiratete Tante quasi. Aber Tante Inge wäre jetzt irgendwie, so haben wir sie noch nie nennen
Ja, das
hören.
stimmt. Das stimmt.
Jedenfalls hat Inge angerufen und der Klempner hat schlechte Nachrichten. Zurück an der Villa trifft Christian den Klempner Stieler und sagt, es ist kompliziert, also der Klempner sagt, es ist kompliziert, weil das Stück Rohr könnte sein, ist hinter der Badewanne irgendwo und wurde bei der letzten Renovierung der Villa nicht gemacht. Da haben sich die Kollegen gedacht, das ist zu kompliziert und genau dieses Stück ist jetzt wahrscheinlich gebrochen. Das heißt, es wird dauern und sie können hier vorerst nicht mehr wohnen. Inge fragt, ja, wie könnten wir denn auch hier wohnen ohne fließend Wasser? Und Michael ist auch da und sagt, die Trockner sind außerdem sehr laut. Und Inge schlägt vor, in der Werkstatt zu übernachten, aber Michael und Christian sind sich einig, zu sechst ist das unmöglich. Dann sehen wir ganz kurz, wie Hans und Timo durch die Thüringer Natur laufen und Pilze sammeln. Hier steht bei mir, ist das das Besondere? Fragezeichen. Also, ich kann ja verstehen, dass das für Jungs oder für entsprechend Interessierte was Besonderes ist, wenn man Pilze sammelt. Aber ich fand es vorher einfach komisch formuliert oder nicht formuliert, sondern komisch gespielt, so von diesem, so verschwörerisch, so als würde er irgendwie jetzt, wir gehen, weiß ich nicht, wir gehen auf die Pferderennbahn oder irgendwas. Es war so verschwörerisch. Für Pilze sammeln schien es mir irgendwie nicht die richtige Haltung zu sein.
Aber
Und
man hat natürlich jetzt sozusagen diese jetzt finde ich, also sie zeigen, glaube ich, beim Pilze sammeln. Ich weiß, ich glaube, sie machen es auch wieder so, dass sie die Wartburg als im
ja, genau.
Hintergrund zeigen.
Ja.
Man hätte, glaube ich, fast noch mehr rausholen können, so aus der, also Eisenach liegt wirklich sehr, sehr malerisch, so ein bisschen leicht bergig und so. Es wird zwar so angedeutet, aber ich glaube, das ist auch schon noch was, was heutzutage mit kleinen Drohnen und so einem kleinen Kameraflug noch viel schöner dargestellt werden kann, ohne großen Aufwand.
Oder mit einem Kran oder so, ja.
Genau.
Kamerakran. Ja, generell habe ich ja gesehen, als ich jetzt vorhin die nächste Staffel gekauft habe bei Amazon, da stand dann 20 Euro in HD. Und ich dachte, jetzt sind wir soweit langsam HD.
Jetzt ja.
Anna trifft Christian in Eisenach und sie will ins Kino, aber er erzählt von seinem Wasserrohrbruch und dass es irgendwie kein Hotelzimmer gibt, was momentan frei ist. Und sie schlägt vor, dass sie bei ihr wohnen könnten. Und Christian sagt, Clara und Inge sind in der Werkstatt, aber sie wären immerhin zu viert. Ob sie das denn auch wirklich packt? Und Anna meint, ja, meine Wohnung ist zwar kein Palast, aber wenn wir zusammenrücken, dann geht es doch. Dann kann sie sich nichts Schöneres vorstellen. Und dann sind wir wieder bei Hans Müller. Der macht die Pilze, die sie gesammelt haben, in der Pfanne. Und es gibt Pilzragout mit Semmelknödel. Lauri hat Clara mitgebracht zum Essen. Und Lauri meint, sie möchte heute keine Knödel, weil abends soll man ja keine Kohlenhydrate mehr essen. Und Clara gibt nur kurz zu Hause Bescheid, dass sie heute hier ist.
Das fand ich einen lustigen Moment, weil dieses sich daran erinnern, dieses stimmt. Früher hat man immer dieses, ja, ich esse heute da und da, dass man das noch telefonisch gemeldet hat. Stimmt. Langes Zehr.
Ja, das stimmt. Das fällt mir gar nicht mehr so richtig ein, wann ich das letzte Mal hatte. Das muss wirklich irgendwie
ja, das
20
das
Jahre her sein oder
genau,
so.
Genau, also in Jugendzeiten war das schon nicht mehr. Also wenn das mit 12, 13 irgendwo war oder sowas. Es war auch, glaube ich, selten, dass man woanders so gegessen hat.
Vor allem, glaube ich, war auch einfach ab und zu, das war ja wirklich noch eine andere Zeit. Ne? Also dieses Ding, wo man halt sagt, ich gehe spontan noch mit jemandem nach der Schule mit zu dem nach Hause. Dann war es klar, okay, da hat man auch vielleicht auch was gegessen dann. Aber das war ja auch selten, würde ich jetzt mal sagen, dass zu Hause dann irgendwie fest mit einem gerechnet wurde nach dem Motto, ich habe das Essen auf dem Tisch und du bist nicht da oder so. Also da muss man wirklich weit zurückgehen.
Ja.
Aber ja, ich erinnere mich auch, stimmt, wenn du es so jetzt sagst, ich erinnere mich auch, dass es sowas mal gegeben hat. Ja. Dann irgendwie mit dem Festnetz, mit der Telefonnummer auswendig zu Hause anrufen.
Genau.
Ja. Die Familie, damit ist die Familie Kleist gemeint, kommt zu Anna. Paul sichert sich gleich die Couch und die Kinder sorgen sofort für Chaos. Irgendwie, Rosalie will irgendwie die Puppe im, ich glaube, Couchtisch irgendwie verstauen oder irgendwas und egal. Und Anna sagt, es wäre doch schön, wenn man heute Abend Fleischfondue essen würde. Und Paul sagt, igitt! Und Rosalie möchte lieber Nudeln. Und Michael meint, er kann die Kinder auch einfach mit Spaghetti abfüllen und sie essen Fleischfondue. Und dann meint Anna, nein, da gibt es Spaghetti für alle. Womit wollt ihr denn eure Spaghetti? Wollt ihr sie mit Salbeibutter oder mit Pesto? Paul sagt, Tomatensauce. Und Christian meint, die Kinder sind Feinschmecker. Und Rosalie hat ganz schnell Annas Zahnbürste entwendet und putzt damit die Zähne ihrer Puppe. Und Michael sagt etwas resigniert, ein Hotel wäre wohl doch besser gewesen. Aber Anna kann noch darüber lachen.
Noch, genau. Ich finde, wir haben eigentlich einen neuen Audio-Clip von Paul nach dem, was macht die denn hier? Und so, und dem Ganzen, dass Frauen ja kein Fußball spielen können und sowas, haben wir jetzt auch noch ein schönes Igitt mit dabei. ja, die Kinder sind ja aber auch schon wirklich sehr offensiv bei dem, sich was anderes schnappen. Also ich kenne das schon eher, ich glaube auch, es gab ein Alter, wenn ich jetzt, so, ich glaube, wo man so 2 oder 3 war, wo man wirklich überhaupt gar kein Ordnungsempfinden hatte. Aber wenn man jetzt überlegt, Paul ist ja auch schon so in der ersten Klasse und ich glaube, wenn man woanders war, hat man sich erstmal, also ich glaube, eher so ein bisschen eingeschüchtert und nicht so gedacht, wow,
das gehört hier, mir hier alles.
Neue Spielfläche, genau.
Ja, ja.
Aber gut.
Ja, ich überlege gerade, also die letzten, es gab so ein Kind in jüngerer Vergangenheit, was durchaus so ähnlich war, aber da weiß ich gerade nicht, wie alt es war, also was ich so erlebt habe. Ja. Das Pilzragout kommt auf den Tisch bei der Familie Müller. Clara sagt, sie verträgt nicht so Pilze, daher isst sie lieber 2 Knödel und nur ganz bisschen Pilze. Und draußen klingelt es, Inge ist da und Hans ist überrascht, sie zu sehen, lädt sie ein, zu bleiben und auch mit zu essen. Aber Inge ist nicht deswegen hier, sondern sie erzählt die Chorprobe, von der wir ja alle wissen. Du weißt ja, Inge ist im Chor, ne? Also das wurde, glaube ich, 50 Folgen lang immer wieder erwähnt, dass Inge im Chor ist.
Ja, sie konnte deswegen auch oft ihren Kuchen nicht backen.
Ja, also Inge ist im Chor. Also ich weiß nicht, wer das nicht wusste. Der hat, glaube ich, die letzten 60 Folgen nicht aufgepasst. Die Chorprobe ist vorverlegt und weil Hans, ja der Pianist ist, wollte sie ihn gleich mitnehmen. Hans wusste das gar nicht, wollte jetzt erstmal essen und fragt, ob sie nicht bei der Probe jetzt ohne ihn auskommen. Aber Inge meint, es ist die erste Probe mit Klavier, da können sie nicht auf den Pianisten verzichten. Logisch. Und Hans hatte sich auf die Pilze gefreut, aber er geht mit. Pilze. Also ich erwähne so oft das Wort Pilze, weil es geht um die Pilze im weiteren Verlauf.
Okay. Ja, das ist auch gut zu wissen.
Ja.
Ich finde das ja, also da käme jemand ja für mich, für den Dahlmann in Betracht, dass jemand einen Termin vorverlegt, und die Person, die aber unabdingbar ist, nicht darüber informiert. Also ich hätte, glaube ich, auch an seiner Stelle gesagt, pass mal auf, nee, ich esse hier und wenn ich esse, dann ist auch mal jetzt gut und dann müsste halt eine halbe Stunde später. Sonst muss man mir einfach vorher Bescheid sagen.
Na,
So.
bestimmt hat Hans so ein uralt Handy und da hat ihm der Chorleiter, der so 24 ist, ein SMS draufgeschrieben und Hans hat es nicht
Ah,
gesehen. So.
ja, das
Weil
kann
er
natürlich
liest
sein.
nie SMS.
Gut möglich, ja.
Beim Rausgehen sagt Inge noch, sie holt Clara dann später wieder ab auf dem Rückweg. Nachts knutschen dann Anna und Christian im Bett und hören ein klirrendes Geräusch und stehen angsterfüllt auf. Und es ist nichts Schlimmes, es ist ein Massenmörder, der. Nein. Ja, und Michael hat bereits einen Handfeger und räumt Scherben einer zu Bruch gegangenen, ich weiß gar nicht, Tasse oder vielleicht einer Vase auf. Paul sagt, er wollte nur aufs Klo. Anna sagt, es kann passieren, wenn man die Wohnung nicht kennt. Christian beruhigt den kleinen Jungen und sagt, Scherben bringen Glück. Und es gibt ein kurzes Geplänkel zwischen Michael und Christian wegen irgendwas von wegen, na, wie fühlen wir uns in der Jugendherberge? Und Michael sagt als Antwort, ja, du hast leicht reden, du schläfst ja in einem eigenen Bett. Und Christian meint, ja, weil ich gute Beziehungen zur Gastgeberin habe. Michael legt sich wieder hin, die Matte verliert Luft und mit Blick auf das Haus von außen hören wir noch den Satz von Rosalie. Ich hab Durst, Papa. Also für alle eine etwas anstrengende Situation. Dann am Tage wird Anna wach von Krach. Und der Krach beinhaltet den Satz, sei nicht so laut, wir wollen Anna nicht wecken. Manchmal hatte ich das auch schon, dass ich geweckt wurde von dem Satz, nicht so laut oder so.
Ja.
Und dann kommt Rosalie einfach ins Schlafzimmer und reißt ihr das Kissen weg und sagt, das Frühstück ist fertig. Wäre auch die erste Schelle am Morgen bei mir. Und dann kommt ein Ruf von Paul aus dem Bad, ob das Parfüm, was da steht, auch von Männern benutzt werden kann. Und Anna ruft, Paul, das ist nur für Mädchen. Und Paul findet, es riecht ganz super. Und dann passiert, was passieren muss. Es gleitet aus der Hand und geht zu Bruch. Und Anna vergräbt den Kopf im Kissen. Und Christian kommt zu ihr und sagt, habe ich dir schon gesagt, dass es mir leid tut? Und Anna muss lächeln. Und dann sehen wir später, glaube ich, noch, wie sie die Scherben aufsammeln. Komplett trockene Scherben. Kein bisschen Flüssigkeit in der Parfümflasche.
Tja, manchmal geschehen Wunder, ne?
Ja.
Sagte dir dieses Parfüm vorher was?
Nee.
Okay, mir auch nicht. Ich dachte, wahrscheinlich kenne ich jetzt wieder nicht irgendeine bekannte Marke oder sowas, aber
Blue, irgendwas. Ja.
ja.
Ich habe jetzt auch nicht gegoogelt, ob es das gibt. In der Praxis kommt eine Patientin zu Nora und fragt, ob es bequem ist, wie sie da sitzt. Denn sie sitzt so auf ihrem Bürostuhl im Schneidersitz. Und Nora meint, natürlich ist es bequem. Das zwingt mich zu einer aufrechten Sitzhaltung. Super für den Rücken. Frage ich mich, ob es auch so super ist für die Durchblutung der Beine, so zu sitzen. Aber wer weiß. Und ein anderer Patient ist wegen möglicher Bandscheibenprobleme da. Und da empfiehlt Nora Yoga. Und kassiert dann ein sehr ermahnendes Nora von Christian.
Völlig zu Recht. Also ich würde auch als Patient einfach nicht wollen, dass ich dann noch Tipps vorne bekomme. Also das soll mir dann schon die Arztperson sagen. Also
Also ich finde es okay. No Yoga ist noch okay. So im Rahmen. Wenn
ja.
es jetzt wieder mit Hypnose losgehen würde, dann.
Ja, aber trotzdem irgendwie noch so, weiß nicht, dann soll der, trotzdem finde ich, sie kennt ja auch gar nicht. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas in der Praxis erzählt, dass ich im Moment irgendwo mit Schwierigkeiten habe oder sowas, wo, weswegen ich nicht mich bewegen kann oder keine Ahnung was,
Ja,
ne?
ja,
Also,
ja. Ich lebe in einem 1 Meter hohen Haus und kann mich nicht strecken, deswegen habe ich Rückenschmerzen. Probieren Sie Yoga.
genau, also da, die weiß einfach nicht alle Bescheid, die war alles, also.
Und dann kriegt Nora einen Anruf und sagt, Dr. Kleist ist in 5 Minuten da. Und wo Dr. Kleist in 5 Minuten sein muss, ist die Schulpraxis. Dort liegt Lauri auf der Liege und muss sich ständig übergeben und ihr ist schlecht, aber erhöhte Temperatur hat sie nicht. Christian macht eine erste Untersuchung, drückt so ein bisschen auf den Bauch herum und stellt dann fest, es ist keine Blinddarmentzündung. Was hat sie gegessen? Sie sagt, sie hat irgendwelche Pilze gegessen. Und dann kommt auch Hans herein, der auch angerufen wurde. Und Christian sagt, es ist vielleicht eine Pilzvergiftung. Und Hans sagt, das kann ja nicht sein, wir haben nur Wiesen-Champignons gegessen. Und Christian fällt ein, Clara war doch gestern auch bei Ihnen zum Essen. Hat sie auch die Pilze gegessen? Und Hans sagt, ja, und Timo auch. Und die Schulschwester will sie ausrufen lassen in der Schule, aber beide sind schon raus. Timo hatte nur 3 Stunden und Clara hat Sportunterricht Ausfall und deswegen ist sie schon zu Hause. Hatten wir eigentlich eine Schulschwester bei uns? Ich glaube nicht, oder?
Nee, ich kann mich auch nicht daran erinnern. Es war doch manchmal so, dass wenn es Leuten schlecht ging, dass sie dann noch irgendjemanden mitnehmen konnten, quasi als
ja.
Aufpassperson.
Als ja, und dann gab es, glaube ich, auch sowas wie den Ersthelfer in der Klasse oder so.
Ah, okay, wow.
Weiß ich jetzt gar nicht, aber das war vielleicht noch vor deiner Zeit, weil das war noch in den Klassen. Also, okay. Dass dann manche so eine Kurzausbildung hatten, nochmal so in Ersthilfe. Aber das ist jetzt wirklich, also weil es ist ja hier wirklich so eine wie so eine Krankenstation in der Schule, wo eine Person mit weißem Kittel sitzt. Das gab es bei uns auf keinen Fall, glaube ich.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Ja.
Später in der Klinik ist Michael auch da und sagt, Lauri soll sich keine Sorgen machen. Christian meint, wir müssen Clara finden. Und Michael fragt, ob noch irgendwelche Pilze da sind, an denen wir irgendwie Tests machen könnten. Und Christian fährt gleich zu den Müllers nach Hause, ruft noch kurz Inge an, ob sie weiß, wo Clara ist. Und sie soll sich melden, wenn sie sie sieht. Hans findet dann Timo auf der Terrasse. Ihm geht's gut. Und Timo meint, er hat gar keine Pilze gegessen, weil er mag gar keine Pilze. Es macht ihm nur Spaß, sie zu sammeln. Er hat nicht mal probiert. Also, ja, Timo ist gesund, sag ich mal.
Und hier finde ich ja eine sehr überraschende Situation, ne? Dass vorher die Pilze so groß gelobt werden und dann auf einmal waren sie, also warum hat er das nicht vorher schon gesagt?
Ja, aber für so ein Kind, glaube ich. Vielleicht
wollte er ihm Freude machen, ja.
Das genau, ja. Ja. Und wenn er mag, sie zu sammeln und auch Pilz interessiert ist, dann... Es ist ja nicht schlimm, wenn man sie nicht essen muss. Man kann sie ja auch zeichnen und stehen lassen in der Natur.
Ach, das war, genau.
Ist aber schon lustig, dass von 4 Personen, die sich zum Pilzragout treffen, am Ende eine Person von den Pilzen ist. Oder?
Ja, das stimmt. Ja, vor allem, es gab ja auch schon den Wunsch hier mit Pizza. Nee, Pizza könnt ihr morgen wieder machen. Klingt ein bisschen so, bei mir gibt es heute die ganz besonderen Sachen auch.
Ja, heute gibt es Pilzragout.
Oh, und interessieren tut es am Ende keinen.
Das klingt auch sowas wie meine alte Story mit, also Pilze ist ja auch eher so ein Essen, was Kinder, glaube ich, so manche mögen es und manche überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Kinder essen, glaube ich, die so ein bisschen gefährlich sind. Ich glaube auch Fisch und so. Ja. Und da weiß ich noch, da gab es eine super Geschichte mal, als ich in England war bei quasi meiner Großtante. Und die hatte gesagt, also noch, da waren noch mehr Leute da, da war auch noch mein einer Onkel und auch noch mein Cousin. Und irgendwie hatte die immer mal wieder gefragt, was wollt ihr denn essen und so weiter, was soll ich denn abends machen? Wir waren dann tagsüber unterwegs in England und abends gab es Essen. Und dann hatten wir gesagt, ja, wir würden gerne mal Pizza essen. Und irgendwann hat sie sich bereit erklärt, okay, dann machen wir an dem einen Tag Pizza. Und mein Cousin meinte, das Einzige, was er nicht gerne essen würde, ist Fisch, weil er mag keinen Fisch. Und dann gab's, okay, dann gibt's an diesem Tag Pizza. Und dann, ich weiß nicht warum, aber es war dann so, wir sind den ganzen Tag unterwegs gewesen, freuten uns den ganzen Tag, heute Abend gibt's Pizza. Und jetzt kannst du fast die Geschichte erzählen, was wird jetzt passiert sein? Wir kommen zurück und dachten, es gibt Pizza. Mein Cousin mag keinen Fisch. Was ist passiert?
Na, ich nehme mal an, es wurde Fisch zubereitet.
Es gab Fisch. Und wir wirklich, also ich höre noch, wie er so sagte, da freut man sich den ganzen Tag auf Pizza und was gibt es? Fisch. Ich habe auch keine Ahnung, was passiert ist. Also wo, in welchem Kosmos irgendwie die Kommunikation gestockt hat, dass wir gesagt haben, es gibt Pizza. Und meine Großtante dann dachte, heute mache ich Fisch. Also das ist, ich habe keine Ahnung, vor allem, weil wirklich auch kommuniziert war, dass mein Cousin kein Fisch isst. Also es war wirklich sehr eigenartig. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist.
Ja. Merkwürdig, ja. Also das sind auch, ja, wir haben uns vor der Aufnahme ja auch schon über so Organisationstalente unterhalten. Das kann auch ein Start gewesen zu sein.
Ja, und Jahre später waren wir dann nochmal bei ihr. Das war wirklich lange, lange später. Ich meine, wir haben in dieser Zeit mit meinem Cousin dann irgendwann die Pizza nachgeholt. Und dann haben wir wieder irgendwie gesagt, wir machen Pizza. Und dann haben wir so ein Pizzablech gemacht oder so. Und dann meinte sie, sie hat Deutsch gesprochen, aber mit so englischer Melodie. Ich versuche das mal so ein bisschen nachzumachen. Hat sie so gesagt, also das ist das erste Mal, dass ich heute Pizza esse. So, und Wir wussten, wir waren beim letzten Mal auch dabei, dass sie schon mal Pizza gegessen hatte, aber sie, nein, das ist das erste Mal, denn wir essen ja sowas eigentlich nicht. Also.
Ja, da könnte sie sich doch mit dem Opa hier zusammentun.
So ein bisschen, ja. Aber das war nett immer in England. Hans findet Timo auf der Terrasse. Genau, was ich noch sagen wollte zu der Szene, hier sehen wir es mal in zwei Perspektiven, weil Christian kommt jetzt hier zu den Müllers und klopft so außen am Fenster an und sagt so, hallo, hallo, ist da jemand? Und geht dann hinten rum ums Haus, um auf die Terrasse zu kommen. Aber da sind dann ja tatsächlich Leute. Also wir sehen sozusagen auch die Perspektive, dass die Leute ihn einfach nicht hören und er sich nicht auf kriminelle Weise, aber zumindest Zutritt verschafft und dann eben auf Leute trifft, die doch da sind und ihn einfach nicht gehört haben. Das fand ich ganz cool. Er kommt jedenfalls ums Haus gelaufen, auch auf die Terrasse und sagt, er braucht nochmal Reste von den Pilzen, um zu sehen, was für Pilze es sind. Timo meint, er hat seine Pilze von gestern in den Müll getan und Christian findet welche und macht einen Test mit irgendwie so einer Pipette und macht einen Tropfen drauf und der Tropfen wird lila und Christian sagt, das ist der Beweis. Es war ein Knollenblätterpilz im Ragout. Und Christian ruft Michael sofort an, dass der Test positiv war. Und Hans fragt, ob Lauri wieder gesund wird. Christian sagt, wir tun alles, was in unserer Macht steht. Und Hans ist verzweifelt. Er kann doch einen solchen Pilz vom Champignon unterscheiden. Das kann doch nicht sein. Also Hans zweifelt an sich selbst.
Und hier beginnt ja auch diese schöne Darstellung sozusagen, der verzweifelte Großvater, der jetzt hier schön gespielt wird.
Ja, das wird ja nie so richtig aufgeklärt in der Folge, wer jetzt da den Knollenblätterpilz ins Essen gemacht hat. Es wird ja später auch kurz mal erwähnt, dass der Junge sich so ein bisschen die Schuld gibt. Aber Hans ist der Meinung, er hätte das sehen müssen. Also, das wird so offen gelassen. Ne? So, es ist nicht die Geschichte des senilen Opas, der nicht erkennt, wie der Pilz aussieht oder so, sondern es ist die Geschichte der Leute, die eben mit dieser Erkrankung oder mit dieser Vergiftung zurechtkommen müssen.
Ja, stimmt.
Clara ist auf der Pferdekoppel und reitet und dann kommt Christian mit quietschenden Reifen vorgefahren. Christian meint, er hat sie überall gesucht und hat 1000 Nachrichten hinterlassen auf dem Handy, aber ihr Akku ist alle. Und er fragt, ob es ihr gut geht und Clara, geht es gut. Und ja, Christian erzählt von der Pilzvergiftung und dass sie in der Praxis sofort einen Urintest machen müssen. In der Praxis sind wir dann als nächstes und die Laborergebnisse sind in 2 Stunden da. Sie hatte keinen Durchfall oder irgendwelche anderen Symptome. Sie hat auch nur etwa eine Gabel von den Pilzen gegessen, weil sie nicht so mag. Und da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, weil Christian gesagt hatte, dass man die abends nicht mehr essen soll. Das ist mir ja völlig neu. Was könnte da dahinter stecken, dass man abends keine Pilze mehr essen soll?
Habe ich auch noch nie gehört. Und scheint auch lustigerweise von der Familie niemanden zu interessieren. Also wenn ich jetzt sage, du, ich bestelle für heute Abend, heute Abend gibt es bei mir Lamm und du sagst, naja, ich esse es nicht mit, weil soll man ja abends nicht essen, wo ich sage, ja gut, ich esse es. Also ist irgendwie lustig, dass es nicht aufgeklärt wird. Keine Ahnung, vielleicht, es gibt ja manchmal auch so ein bisschen Unverträglichkeit, also vielleicht ist es so, dass es ihr nicht gut bekommt. Es gibt ja manchmal, dass Leute sagen, ich vertrage irgendwie abends nicht so gut das und das oder früher morgen. Also es ist, glaube ich, einfach nur eine Plausibilität schaffen, damit Clara nicht involviert ist.
Ja, sie hat keine Pilze gegessen, aber es ist halt interessant, was hier so im Nebensatz gesagt wird. Aber ja, vielleicht ist es einfach, weil sie irgendwie nicht verträgt. Ja. Christian meint, trotzdem soll sie Glaubersalz nehmen, das führt ab. Und Clara hat Sorge um Lauri, weil sie hat gesagt, Lauri hat so viel gegessen davon. Christian meint, damit ist nicht zu spaßen, aber Lauri ist jung und fit. Und Clara meint, Michael und du müsst ihr helfen. Christian und Clara kommen dann nach Hause. Inge begrüßt sie. Christian sagt, mit Clara ist erstmal alles in Ordnung, sieht zumindest so aus. Aber er muss jetzt gleich in die Klinik und Inge wird sich um sie kümmern und wird dafür sorgen, dass sie dieses Abführmittel nimmt und sich dann auch entsprechend um sie kümmern, während sie abführt. Was, glaube ich, nicht so lustig ist. Abführzeug. Ich kenne das nicht aus erster Hand, aber aus zweiter Hand und es klingt harmlos, aber ist wohl ziemlich unangenehm.
Oh krass. Wird ja auch noch später so erwähnt, von Inge bestätigt.
Ja. In der Klinik sind Michael und Christian dann bei Lauri und Hans, die im Zimmer sind. Das erinnert mich an unseren alten Job, der Name Hans, wo ich damals sagte irgendwie, und draußen vor der Klinik sind Christian und Konrad und dann kam sind Christian und Hans.
And the right answer is...
Genau. Und ja, Michael sagt, es war eine große Menge Gift, daher dauert es eine Zeit lang, bis die Medikamente anschlagen. Und Hans weiß gar nicht, wie er seiner Tochter unter die Augen treten kann. Und Christian und Michael gehen wieder raus, um die weitere Therapie zu planen. Draußen sagt Michael, sie hat beste Chancen, weil sie jung ist, aber es ist schwer zu sagen, ob sie es schafft, weil sie eine große Menge Gift erwischt hat. Und Christian kriegt den Anruf, dass Claras Werte in Ordnung sind, sie also keinen Knollenblätterpilz gegessen hat. Sandra Müller kommt den Flur entlang, spricht Christian an und fragt, wie es Lauri geht. Christian sagt, im Moment ist sie stabil. Und Sandra versteht das nicht. Ihr Vater kennt sich mit Pilzen eigentlich aus und will sofort zu Lauri. Sie kommen ins Zimmer. Sandra spricht Lauri an, die nur die Augen aufmacht, aber nicht antwortet. Und Hans spricht dann Sandra an, die meint, er sollte aufpassen. Stattdessen hat er ihr Kind vergiftet. Und du hast nichts davon gegessen. Das war, eine Zeit lang habe ich überlegt, dafür den Dahlmann zu geben, weil, was würde das jetzt ändern? Also, wenn er jetzt ja. auch im Krankenhaus liegen würde und dann wäre es nur halb so schlimm, oder?
Na, es stützt sozusagen einen Verdacht, den sie so ein bisschen damit in den Raum stellt, als ob da ein bisschen Vorsatz im Spiel gewesen sei.
Also, okay, ja.
Also, wenn jemand sagt, weiß nicht, wenn du sagst, wir freuen uns ganz doll auf das Essen und ich esse es dann nicht, aber die anderen ist man natürlich ein bisschen verwundert. Aber ja, ich habe auch überlegt mit dem Dahlmann, aber habe dann gedacht, irgendwie in ihrer Situation ist vieles entschuldigt, wenn das eigene Kind.
Genau, das war am Ende auch mein Urteil, weil sie auch später noch gezeichnet wird als jemand, der halt wirklich sehr, wie ist das richtige Wort dafür? Also sie teilt ordentlich aus, weil sie sich eben einfach ängstigt um ihr Kind und ist in dem entscheidenden Moment am Ende ja dann aber doch wieder auf seiner Seite und will ihn ja auch nicht verlieren. Also von daher, das war hier im Affekt, würde ich sagen. Ja, er geht trotzdem reumütig aus dem Zimmer. Und dann kommt Clara zu Inge von der Toilette und Inge sagt, ja, abführen ist die Hölle, das weiß sie, du musst auf jeden Fall viel trinken. Und Clara hat die ganzen Pilze gegoogelt und hat herausgefunden, dass sowas zu Leberversagen führen kann und viele tödliche Verläufe hat. Tatsächlich habe ich auch mal gegoogelt, 90% der Pilzvergiftungen, die tödlich verlaufen, gehen auf diesen Pilz zurück in Deutschland.
Hey,
und das ist wirklich ein tückisches Teil, weil erst so nach 6 bis 12 Stunden nach dem Essen kommt es zu den ersten Symptomen und dann wird es erstmal besser. Und trotzdem verbreitet sich das Gift dann im Körper und greift dann wirklich die Leber an und zerstört die Leber im schlimmsten Fall. Und manchmal kann dann tatsächlich, wie hier dann später auch, nur eine Transplantation was bringen. Ja, und man kann dann verschiedene Mittel verabreichen, um zu verhindern, dass das Gift halt aufgenommen wird. Aber ja, ganz, ganz unangenehmes Teil, dieser Knollenblätterpilz, wenn man den isst.
Okay, krass.
Inge sagt, ja, im ungünstigsten Fall kann das dazu führen, mit diesem Leberversagen und tödlicher Verlauf. Aber das wird bei Lauri nicht so sein. Christian meinte, es geht ihr schon besser. Clara will gern zu ihr, aber Inge sagt, sie wird Christian fragen, ob es vielleicht morgen geht. Clara will gern heute, aber Inge meint, nein, heute musst du dich ausruhen. Und etwas später sehen wir dann Clara im Café sitzen und Hans kommt sie besuchen. Sie kommen von hinten und Clara hat Kopfhörer drin. Was macht Inge also?
Sie werden eigenhändig und eigenmächtig entfernt. Keine Rücksicht.
So ist es. Und Hans tut es leid, er hätte es sehen müssen, er hätte erkennen müssen, dass es Knollenblätterpilze sind. Hat nicht aufgepasst. Christian kommt auch dazu und teilt Clara mit, dass die Werte in Ordnung sind. Und Hans, ja, ist sehr verzweifelt, geht weinend wieder los und sagt vorher noch, er hat sich einfach darauf verlassen, dass er Kenntnis hat von diesen Pilzen und er hat sich für unfehlbar gehalten. In Lauris Arztzimmer kommt Christian dann herein und sieht, dass sie sehr gelb ist im Gesicht und Flecken hat auf den Armen und holt die anderen und sagt, es droht ein Leberversagen. Und Michael setzt sie auf die Transplantationsliste und sie fahren sie raus. Stimmt das?
Das klingt so ein bisschen so. Auf
die Transplantationsliste? Ich habe mir nur aufgeschrieben, Michael, Transplantationsliste.
Ja, genau, ja, sagt er auch. Okay. Genau. Was mich daran, das klingt so ein bisschen so, als ob sozusagen so, ich setze dich jetzt mal ganz kurz auf die Warteliste und dann kommst du gleich ran oder irgendwie sowas. Ich meine, da beginnt doch, glaube ich, ein wirklich trauriges, jahrelanges Hoffen und Bangen und Abwarten. Ne? Also ich glaube, das ist eigentlich ganz, also bis man so eine, also ist jetzt wirklich so sehr ungewiss, muss ich gestehen, aber ich glaube, dass man so auf Organe, dass man Organe bekommt, dauert, glaube ich, ein ganzes Stück.
Ich glaube, es wird aber auch ein bisschen selektiert. Also ich könnte mir vorstellen, es geht schneller, wenn du halt wirklich hier so einen schwerwiegenden Fall hast.
Ja, okay.
Weil das ja hier wirklich um Tage geht.
Ja, also, okay.
Könnte schon sein. Also ich habe auch keine Ahnung, aber könnte schon sein, dass man sagt, okay, wer ist in 2 Tagen ohne Transplantation nicht mehr am Leben? Und wer wartet vielleicht länger, aber kann vielleicht noch 6 Monate aushalten? So, also.
Okay, ja.
Oder außerdem haben wir ja auch schon mal gesehen, wie Christian meint, wir haben Johannes schon ganz oben auf die Liste gesetzt. Also
genau, da ist einiges möglich.
Mit er hat da schon seine Mittel. Bei den Müllers kommt Hans zu Sandra, meint, sie sollte sich vielleicht etwas ausruhen. Sandra meint, sie muss Abendbrot machen. Hans sagt, das kann er doch machen. Wäre jetzt vielleicht wirklich auch nicht das Erste, was ich meinem... Was ich Hans zutrauen würde, wäre ich Sandra, wenn ich jetzt sage, mit schon wieder Essen zubereiten und so. Mal gucken, was du dann wieder reinmachst.
Es ist noch was von den Pilzen da.
Oh, und die Cremesuppe ist etwas bleiche gerutscht.
Ja.
Und er sagt, er würde alles tun, um Lauri zu helfen, wenn er könnte. Und Sandra sagt, hier an der Stelle, ne, bei dem Satz habe ich schon gedacht, bestimmt wird es darauf hinauskommen. Wir haben davor von Transplantation geredet und er würde alles tun, um Lauri zu helfen, wenn er könnte. Habe ich schon gedacht, okay, es wird darauf hinauslaufen, dass er seine Leber spendet. Aber hier schon gedacht. Es kommt ja dann nicht ganz so, aber. Sandra sagt, sie wird ihm nie verzeihen, wenn Lauri stirbt. Und sie muss nochmal ins Krankenhaus. Und Hans sagt, ich kann doch gehen und du kannst schlafen. Aber Sandra sagt, ich will nicht, dass du zu Lauri gehst. Und sie geht. In der Klinik ist jetzt Lauri auf der Intensivstation, Sandra kommt herein. Christian sagt, die Leber ist durch das Gift stark angegriffen. Wir tun alles, um sie zu retten. Und die letzte Möglichkeit wäre dann eine Transplantation. Sandra meint, das ist sehr schrecklich. Sie hat gelesen, man kann Teil der eigenen Leber spenden. Christian sagt, die Möglichkeit besteht, aber sie hoffen nicht, dass es so weit kommt. Aber Sandra meint, ob wir sie denn nicht schon mal, ob, Moment, pro Personalpronomen, ob sie denn nicht schon mal testen könnten. Und Christian meint, ja, natürlich, wir können Ihnen Blut abnehmen und dann können Sie morgen in die Praxis kommen und wir besprechen die Ergebnisse. Hans und Timo haben den Laptop offen und haben eine Pilzseite offen, vielleicht die gleiche, wo Clara vorher schon drauf war. Und Hans hat Angst und Timo tröstet den Großvater so ein bisschen, als er sagt, Lauri ist eine Kämpferin, lässt sich nicht unterkriegen und vielleicht hat er ja den giftigen Pilz gefunden. Und Hans sagt einen Satz, den du ja magst, Das darfst du gar nicht denken. Nein, aber er sagt dann auch noch, er hat keine Schuld, denn ich bin der Pilzfachmann, ich bin verantwortlich.
An einem anderen, das ist dann wieder fair, dass er das sagt.
Also, ja. An einem anderen Tag macht Nora eine Yoga-Übung mit Clara in der Praxis und Christian kommt herein. Ein interessanter Dialog, der dann folgt. Christian fragt, warum bist du denn nicht in der Schule? Nora sagt, sie war so aufgeregt. Und Clara fragt, wann sie denn endlich Lauri besuchen kann. Also warum ist sie nicht in der Schule?
Ja gut, ne, weil sie um ihre Freundin bangt, ne?
Ja, schon, aber...
Ein bisschen, ja...
Also eine Antwort wird dir nicht geliefert, so richtig. Sie war aufgeregt. So.
Ja, ich finde es auch lustig, wie schnell sie vom Yoga in den Normalmodus schalten. Also besonders beruhigend scheint das alles noch nicht gewirkt zu haben, weil sie sind ja schneller, als man sie gucken kann, sind sie ja wieder on fire.
Ja, vielleicht hätte das jetzt eigentlich noch 20 Minuten weitergehen sollen.
Ja.
Und es war die erste Übung.
Das kann natürlich sein.
Sandra kommt auch herein, um die Blutergebnisse zu besprechen, umarmt Clara und Clara sagt, sie möchte helfen, möchte zu ihr, also zu Lauri. Und Christian meint erst, wenn es Lauri etwas besser geht. Und er geht mit Sandra herein, um die Ergebnisse zu besprechen. Und der Test ist negativ. Sie kommt als Spenderin nicht in Frage, weil sie hat Blutgruppe 0 und Sandra hat A. Damit sind sie nicht kompatibel. Weißt du eigentlich, was für eine Blutgruppe du hast?
Ja, ich habe das, also jein, ich habe es immer mal wieder im Kopf, ich habe null positiv oder negativ, aber das Übliche, also nicht das, was irgendwie 40 Leute weltweit haben oder
Ja,
sowas.
okay.
Ich glaube, es ist null positiv, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich weiß überhaupt nicht, was ich
Okay,
habe.
weil ich gehe eigentlich alle 2 Monate Blut spenden, deswegen da
Ah, okay.
habe ich es in so einem Ausweis.
Dann würde ich es wohl wissen, wenn ich alle 2 Monate gehen würde.
Ja, es wird mir immer nicht gesagt. Also es steht
Ach
einfach
so.
irgendwie am Ausweis steht einfach nur, also es wird mir abgezapft und fertig.
Und dann gibt es einen Orangensaft hinterher, ne?
Ja, es gibt immer Brötchen und Kaffee, den ich aber immer nicht trinke. Und wenn ich das mal so sagen darf, das ekelhafteste Leitungswasser, das ich kenne. Ich wusste gar nicht, dass etwas, das geschmacksneutral schmecken kann, so, also schmeckt im Normalfall, so eklig schmecken kann. Also da nehme ich immer mein eigenes mit, weil ich das gar nicht mag. Ich weiß nicht, von welcher Marke
Okay,
das ist.
also ein anderer Kollege, der mit mir hier öfter bei Hertha ist, der geht auch immer mal spenden und der sagt, es gibt immer Orangensaft. Also, vielleicht
Okay,
musst du
dann
mal
ist
dahin gehen,
Potsdam
wo
da
der
weiter als
hingeht.
Bremen, ja.
Ja, genau. Hier im Osten gibt es
Genau.
Orangensaft. Ja. Früher gab es keine Bananen, jetzt gibt es Orangensaft.
So gleicht sich das alles aus.
Christian hat in, nee, Christian sagt, es ist ja auch noch gar nicht entschieden, ob eine neue Leber überhaupt nötig wird. Sandra meint, sie muss doch irgendwas tun können. Und Christian meint, gehen Sie einfach zu ihr. Sie spürt, dass sie da ist. Wenn sie eine neue Leber braucht, dann wird das Transplantationszentrum schon einen Spender finden. Lauri wird es schaffen. Hier musste ich daran denken, beim letzten Mal, als Christian irgendwie gesagt hat, das wird alles. Das war, glaube ich, bei diesem mit dem Fahrrad- oder Motorradverunglückten Jungen, der dann hirntot war. Also dieser Zweckoptimismus hier, der hat mich so ein bisschen verdächtig, der kam mir so ein bisschen verdächtig vor, dass ich dachte, man bereitet uns irgendwie auf etwas vor, aber im Endeffekt war es dann nicht so.
Ja. Ja, ich glaube, es ist auch eigentlich ein Satz, der nicht, den man nicht sagen sollte.
Vor allem als Arzt, also
Genau.
es gibt ja keine Anhaltspunkte, um das zu belegen, dass sie es schaffen würde. Also es soll ihr natürlich ein
Genau.
gutes Gefühl geben.
Ja.
Aber er macht sie natürlich sehr angreifbar, wenn es dann eben nicht klappt, dass sie dann sagt, sie haben doch gesagt, sie schafft es. Also.
Ja, und ich glaube, es gibt ein ganz feines Gespür. Also es gab ja vor etwas über 20 Jahren mal einen Entführungsfall, der sehr bekannt wurde, wo ein Bankierssohn Jakob von Metzler entführt wurde, und das wurde vor, weiß nicht, 10 Jahren verfilmt. Und da hat man auch gemerkt, da gab es einen, der sich um die Familie, also um die Angehörigen gekümmert hat. Und der hat auch klar gesagt, er weiß überhaupt nicht, ob es funktioniert. Der einzige Vorteil ist sozusagen, der Täter will Geld. Und aber selbst wenn er zurückkommt, wird erstmal vieles nicht mehr so sein wie davor. Und da sagte die Mutter auch, sie sind sehr ehrlich. So, und ich glaube, Leute wissen es zu schätzen, wenn man in solchen Situationen ehrlich sagt, ich weiß es einfach nicht und wir können es nicht garantieren.
Ja.
Deswegen, ich glaube, ich würde den Satz auch nicht unbedingt gerne hören wollen als Angehöriger.
Also ich würde ihn schon hören wollen, aber dann muss er auch stimmen.
Oder so, genau. Ja.
Ja, du hast schon recht. Also diese Ehrlichkeit in den entscheidenden Momenten kann man, glaube ich, schon, da ist man ja auch irgendwie sensorisch sehr wach und
Ja.
nimmt viel wahr und so. Ja.
Genau.
Bei Anna spielen die Kinder mit Peewee, während Anna versucht zu arbeiten. Anna ist froh, dass Peewee als Babysitter da ist und Anke hat damit irgendwie auch kein Problem, weil sie hat Nachtdienst im Hotel, deswegen ist das okay. Und Anna sagt, sie geht nochmal in die Kanzlei, sie hat Unterlagen vergessen. Bernd, herzlich willkommen zurück bei Familie Dr. Kleist, Walter Plate. Fast hätte ich Uwe Plate gesagt. Bernd und eine Gruppe Anzugträger kommen aus dem Rathaus und Bernd sagt, es war eine gute Sitzung und er sieht Anna. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, es ist taghell in dieser Szene und er sagt zu Anna, na Anna, so spät noch allein unterwegs?
Oh, auch wieder mit einer ganz weirden Halbanmache oder was. Also, das sagt man ja so ein bisschen. Und was machen wir beiden heute Abend oder irgendwie
Ja.
sowas? Es fehlt fast der Satz zu mir oder zu dir. Also, das ist so merkwürdig.
Ja, es
Ja.
ist wirklich sehr, sehr eigenartig.
Ja.
Aber viel, viel schöner finde ich eigentlich wirklich dieses. Also ich meine, es soll wohl abends sein, aber das ist abends ist eine reine Behauptung, weil es ist mitten am
Ja.
Tag und ja, ab 18 Uhr in strahlendem Sonnenschein, dann kommen die Gangs in Eisenach wahrscheinlich, ja.
Genau.
Ja, und Anna sagt, sie will noch mal zur Kanzlei noch eine Akte durcharbeiten. Kannst du das denn nicht zu Hause? Fragt Bernd. Auch ein bisschen verdreht, oder? Dass man so, was ist das für ein Jahr, 2013, 14? Das würde man vielleicht heute sagen, so in Zeiten von Homeoffice und so, dass man so sagt, kannst du denn nicht zu Hause arbeiten? Aber damals wäre es wahrscheinlich eher so, wenn sie zu Hause arbeitet, würde jemand fragen, kannst du das denn nicht im Büro machen? Oder musst du denn jetzt hier zu Hause
genau,
arbeiten?
So rum.
Ja, genau, ja. Ja. Aber hier ist es einfach ein Weg für sie zu sagen, dass da bei ihr zu Hause der Familienwahnsinn um sie herum tobt. Die Kinder bemühen sich zwar ruhig zu sein, aber sie kann sich nicht konzentrieren. Und Bernd sagt, ja, es sind eben doch Kinder. Komm, lass uns die Arbeit schwänzen. Wir können ein Glas Rotwein trinken. Er hat sich das verdient. Er ist heute mit Geduld und Eleganz durch die Klippen der Uneinigkeit gesteuert. Und nach 19 Uhr lässt auch eh die Konzentration nach. Das hat er auch heute bei der Stadtratssitzung gemerkt, bei seinen Stadträten. Ein Glas Wein und sie redet sich den Kummer von der Seele. Und Anna sagt, sie hat gar keinen Kummer. Und die letzte, der letzte Laut der Szene ist Bernd Spengler so im Abgehen. So.
Ich hab gar keinen Kummer.
Oh. Noch ein Murmeln. und ich glaube, die Szene danach, man sieht da gar, also sozusagen davon, ach doch, stimmt, sie reden danach noch miteinander.
Man sieht es kurz, ja, vergessen. Ja. Aber ich finde, um mal das mit dem Tag hellen und so spät noch unterwegs wegzulassen, ich finde ja, Bernd hat einen unauffälligen Auftritt in der Serie, unauffällig in der Hinsicht, dass er sich nicht zum Deppen macht.
Du meinst in der Folge, ne?
Also, in der Folge, ja.
Ja.
Mhm. Weil er eben, ja, er hat hier ein Gespür dafür, sie ist irgendwie nicht ganz mit sich im Reinen. Und fängt sie ab und sagt, lass uns mal irgendwie kurz abschalten. Und das Gespräch, was wir dann später sehen, hat auch zumindest Hand und Fuß.
Also das wird jetzt schon gelobt, ja.
Es ist, genau, also Bernd wird jetzt im Grunde schon gelobt, wenn er nicht ein völliger, ja, ein wandelndes Fettnäpfchen ist. Christian sieht Clara in der Klinik herumlaufen und fängt sie ab und sagt, ich habe doch gesagt, sie kann nicht besucht werden. Clara muss einfach zu Lauri. Was ist, wenn sie stirbt? Bitte, Christian, lass mich zu ihr. Sehr interessant, sie sagt auf einmal Christian.
Stimmt.
Nicht mehr Papa. Ja. Also.
Sie sieht ihn in diesem Fall als Arzt. Also genau, sie darf den Doktor aber weglassen.
Genau, bitte, Herr Kleist. Christian sagt, es geht ihr besser, aber sie braucht alle Kraft für sich. Clara sagt, vielleicht hilft es ihr ja, wenn ich da bin. Ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Aber zwei Szenen weiter vorne hat Christian gesagt zu der Mutter, sie spürt, wenn sie da sind und dann gibt Dipkes ihr Kraft oder so. Mhm. Und dann sagt Christian hier, sie braucht alle Kraft für sich und Clara sagt, vielleicht hilft es ja, wenn ich da bin. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen das Argument, weil er ja genau dasselbe gesagt hat vorher.
Mhm, ja.
Jedenfalls fängt sie an zu erzählen, dass Lauri noch mit ihr nach dem Abi nach New York wollte, nach Paris. Sie will Modedesignerin werden. Sie will einen Mann finden, ein Haus, Kinder kriegen, einen Hund haben. Sie hat so viele Pläne. Christian meint, alle diese Pläne wird sie verwirklichen. Noch nie hatte sie einen richtigen Freund. Es ist alles schrecklich ungerecht, sagt Clara. Sie kann doch nicht einfach weiterleben, wenn meine beste Freundin stirbt. Und Christian anhand dieses Zusammenbruchs, den Clara hier hat, sagt, okay, dann gehen wir zu ihr, aber nur kurz. Clara sagt, danke, du bist der Beste, hab dich lieb. Lisa Marie Coroll ist tatsächlich auch, jetzt muss ich sagen, nochmal gewachsen. Und nicht körperlich, sondern in dieser schauspielerischen Leistung. Ist mir schon am Anfang aufgefallen, als es noch um nichts ging, als sie sagte, ja, sie isst ja nicht so viele Pilze, die verträgt sie nicht so. Schon da war es so, dass ich dachte, so würde ich mir einen Teenager vorstellen, der so sagt, er verträgt nicht so Pilze. Aber eben auch in dieser Szene, also das ist ja eine sehr schwere Szene, wo sie wirklich weinen muss und so verzweifelt sein muss über die ganzen Pläne, die sie hatten, die jetzt eventuell alle in Rauch aufgehen und das ist schon, ich weiß nicht, wie alt sie hier ist, aber sie wird vielleicht so wirklich so 14 sein.
Ich glaube, sie ist 96er, nee, war das, ist sie 96er Jahrgang, 97? Ich glaube, 97er Jahrgang, Ende 97.
Ja, dann ist sie so, was?
Ja, 16, 17, glaube ich, ne?
Ah, doch, 16, okay. Aber, nee, also erstaunlich, weil, wenn man daran zurückdenkt, dass sie irgendwann mal nur so die Süßigkeit immer war, die immer noch mal einen lustigen Kindersatz sagt, dann hat sich das schon ordentlich gewandelt. Aber ich meine, man hat natürlich auch mehr für sie geschrieben. Also, früher hat man ihr solche Szenen noch einfach gar nicht geschrieben.
Ja, das jetzt. War, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es die Entwicklung mit der Zeit auch wirklich gab, stimmt.
Ja, ähnlich wie bei Marie Seiser, also so aus der Kinderrolle raus in eine ernstzunehmende Figur so. Ja. Sie gehen rein zu Lauri und Sandra und Clara sagt zu Lauri, wir sind alle bei dir, du musst jetzt kämpfen, ich brauche dich doch, bitte gib dir Mühe. Und Christian sagt, die Leberwerte werden etwas besser, das heißt, wir dürfen hoffen. Dann sind wir bei Anna und Bernd im Café. So spät abends essen sie noch, also nach 19 Uhr.
Und ja, vielleicht gibt es ja sogar Pilzragout.
Genau. Und Anna ist es peinlich, die Familie des Mannes, den sie liebt, da zu haben und nach einem Tag schon fast davonlaufen zu können. Und Bernd sagt, ja, du bist es einfach nicht gewohnt. Und Anna meint, sie wollte Kinder haben, aber ist sie jetzt ein schrecklicher Mensch, weil sie die Kinder nicht aushält? Bernd meint, nein, du bist ein normaler Mensch. Eine Großfamilie ist anstrengend und die Wohnung ist ja eigentlich auch für eine Person ausgelegt. Anna meint, sie mag ja eigentlich alle. Sie will mit Christian alt werden, aber nach 12 Stunden mit seiner Familie fühlt sie sich schon wie 100. Das war so nicht gedacht. Und Bernd sagt, also, wenn es irgendwas hilft, ich finde, du siehst aus wie 25. Und die Liebe zu Dr. Kleist macht dich noch schöner. Und Anna sagt, du bist ein Schmeichler. Und Bernd meint, Brüder schmeicheln nicht. Brüder sind kritisch und objektiv. Aber die Beziehung zu Kleist, er sagt das immer so abwertend, zu Kleist,
ja.
tut ihr wohl gut. Und sie ist die netteste Frau auf Gottes Erden. Und sie stoßen an. Ja, vielleicht muss ich es ein bisschen relativieren. Das war wie so mit dem, du siehst aus wie 25, war so ein bisschen Quatsch. Aber sonst war das Gespräch eigentlich ganz gut, finde ich.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Irgendwas stimmt einfach in der Art nicht, wie er über den Kleist redet. Also, dass er dann sozusagen, ich habe nichts gegen diesen Dr. Kleist. Also, er wird nicht ja. Objektiv da.
Ist ja quasi sein Schwager ins B.
Genau.
Also, ich weiß nicht, ich habe keinen Schwager, aber ich habe so quasi, wenn ich jetzt sagen würde, im weitesten Sinne, die heißen alle, ja, zum Beispiel dieser Siegner. So würde ich einfach nicht von meinem Schwager sprechen. Ja. So. Naja. Aber ich habe trotzdem aufgeschrieben, Bernd macht sich nicht zum Deppen hier an dieser Stelle. Trotz dieser kleinen Sachen. Sandra kommt zu Hans nach Hause. Er fragt, wie es Lauri geht. Sie antwortet nicht, sondern fragt, ob Timo schon schläft. Und Hans weiß, dass sie wütend ist, aber sie soll ihm bitte sagen, wie es Lauri geht. Und Sandra sagt, sie muss ins Bett. Also sie ist steinhart zu ihm. Und dann sind Anna und Christian nachts auf dem Heimweg nach Hause und treffen sich nachts. Er schiebt das Fahrrad, sie läuft und sie sagt, deine Kinder haben ganz schön Glück mit dir. Du bist ein wunderbarer Vater, ein toller Arzt und für mich ein ganz großartiger Mann. Den Satz kannst du dann auch wieder abtrennen und dann mir irgendwann irgendwo hinschneiden. Du bist ein wunderbarer Vater, ein toller Arzt und für mich ein großartiger Mann.
Das wird, ja, das mache ich.
Und Christian sagt, der Mann, der großartige Mann, der treibt gerade dich mit seiner ganzen Sippe in den Wahnsinn. Und Anna sagt, um mich in den Wahnsinn zu treiben, dafür braucht es mehr als so ein paar Kleists.
Und daraufhin sagt Christian, okay. Und dann holt er noch seine erweiterte Familie, die Wohnung zermöbelt.
Wäre lustig, wenn er jetzt einfach das Handy zückt und noch welche anruft, ja.
Noch irgendwie, genau.
Am anderen Tag muss Christian mit dem Fahrrad zur Klinik und Michael kommt aus der Klinik rausgelaufen und sagt, die Nacht war ruhig. Er denkt, Lauri ist über den Berg, aber in dem Moment kommt ein Pieper, Lauri. Und sie gehen zu ihr. Hier ist ganz viel Fachchinesisch, was ich jetzt nicht mitschreiben konnte, weil da hätte ich jedes Mal die Begriffe googeln müssen. Im Wesentlichen sagt Michael, das Oximeter zeigt verminderten Sauerstoff an und es gibt Partialdruck im Blut. Soweit kam ich noch mit. Ui. Sandra soll bitte rausgehen, aber nein, sie will bleiben, wird dann von der Schwester rausbegleitet. Christian meint, der Hirndruck steigt, verschiedene Ursachen kann das haben, sagt Michael. Und dann kommt Fachchinesisch. Am Ende kommen wir wieder auf die Ebene zurück, die der Zuschauer versteht, als Christian sagt, er hatte gehofft, es geht ohne Transplantation. Und ja, Michael sagt, wenn sich die Werte nicht verbessern, dann hat sie noch 1-2 Tage, höchstens 4. Und mittlerweile ist Sandra auf dem Flur, Hans kommt dazu, Hans muss Lauri sehen, aber dann kommen Michael und Christian raus aus ihrem Zimmer. Michael sagt im Vorbeigehen, dass er im Transplantationszentrum Bescheid sagt. Deswegen habe ich mich nämlich vorher so gewundert, ob das schon passiert ist, weil er ja hier nochmal sagt, er sagt im Transplantationszentrum Bescheid. Aber vermutlich sagt er einfach Bescheid, dass es besonders dringend ist.
Ja.
Und das hört natürlich Hans und meint, wie, was, Transplantationszentrum? Und Christian erklärt ihm, dass sie möglicherweise eine neue Leber braucht. Hans will sofort seine spenden. Und Christian sagt, er hat Asbestose. Als Spender kommen nur gesunde Menschen in Frage. Und Hans erwidert, meine Leber ist gesund. Testen Sie mich bitte, ich muss doch helfen. Christian antwortet, eine Transplantation ist riskant. Selbst wenn die Werte passen, kann er der OP nicht zustimmen. Sie müssen mich testen, Doktor, sagt Hans. Ja, und später sind wir wieder im Flur. Sandra geht zu Hans und Hans erzählt, dass er sich untersuchen lässt auf sein Blut, ob das passt. Und Sandra hat dieselben Einwände wie Christian, meint, er ist doch krank. Und Hans sagt, ja, aber wenn er Lauri retten kann, dann muss er es tun. Er hat sein Leben gelebt, er darf nicht schuld sein am Tod von Lauri. Und das ist der Moment, wo Sandra wieder, ja, ihm wieder vergibt, würde ich sagen. Er sagt, nee, sie sagt, sie will Hans nicht verlieren. Und sie umarmen sich. Ja, und jetzt ist das Dilemma natürlich, wer von beiden stirbt oder vielleicht keiner, wer weiß.
Ja, genau, aber sozusagen eigentlich, also das fand ich trotzdem, waren irgendwie so starke, also ich glaube trotzdem, dass es konkret in der Gefahr irgendwie diese Versöhnungsmomente natürlich auch selten gibt, aber ich kann es nur nochmal erwähnen, sozusagen auch dadurch, dass es mir schauspielerisch gut gefallen hat, fand ich es hier irgendwie doch eine schöne Szene.
Ja, also wie gesagt, den Wolfgang Winkler, den fand ich auch sehr gut. Sie kenne ich nicht, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ja, war schon gut gespielt.
Mhm. Ja.
Später kommt Christian zu Michael ins Büro. Michael sagt, ja, perfekt, alle Werte stimmen überein, Hans ist der perfekte Spender. Und Christian sagt, nein, er hat Asbestose. Michael wusste das nicht. Und Christian sagt, sein Zustand ist gerade gut genug zum Leben. Michael meint, dann sollte er spenden. Wir haben keine Zeit, einen anderen Spender zu finden. Und Christian sagt, wenn er stirbt, dann denkt Lauri ihr ganzes Leben, dass sie schuld ist. Das kann er nicht verantworten. Und dann klopft es draußen, Hans ist da und kommt herein, fragt nach den Werten und Michael sagt, ja, die Werte sind kompatibel. Und Christian sagt, aber er ist gegen den Eingriff. Hans sagt, er wird alles tun, im Wesentlichen wiederholt er nochmal, was er vorher auch Sandra gesagt hat. Sie hat das Leben noch vor sich, er ist ein alter Mann, immerhin hätte sein Tod einen Sinn. Und etwas später kommen die vier dann wieder zu Lauri ins Zimmer und besprechen, wie es weitergeht. Und Christian beginnt mit der, ja, wie es weitergeht und sagt, erstmal müssen wir Hans zur Organentnahme vorbereiten. Und in dem Moment kommt von unten ein zaghaftes Mama und Lauri hat die Augen geöffnet und ist wach. Und Sandra fragt, wie geht es dir? Und Lauri sagt, sie fühlt sich schlapp und fragt dann Christian, wie es ihr geht. Das fand ich einen ganz coolen Moment. Wie geht es mir, Herr Kleist? Und Christian sagt, ja, das müssen wir jetzt wohl erstmal untersuchen, aber sie sind wohl über den Berg. Und Hans ist unendlich froh und ja. Ich bin nicht ganz überzeugt, was ich von dieser Lösung halten soll. Denn mein Lieblingsspruch ist ja immer, erzähl die Geschichte zu Ende. Und die Geschichte war bis zu dem Zeitpunkt ja schon ein schönes Dilemma so.
Mhm.
Und das Dilemma wird nicht so richtig aufgelöst, indem man sagt, oh, und dann ist doch alles wieder gut. So, also.
Ja, ich will es nicht nochmal formulieren, aber sozusagen meine klischeehafte, also es gibt ja ein paar Sätze, die kommen sehr oft von mir. Und einer davon ist, dass ich die Anlage des Konflikts gut fand, weil es sozusagen immer ein Opfer, weil klar ist, es muss auf ein Opfer hinauslaufen und dann passiert immer diese Art von Wunderheilung. Also ist nicht das erste Mal, dass wir das in dieser Serie haben. Und ja, ist wirklich schade. Also dadurch ist es natürlich auch weniger bewegend. Also wenn jetzt der Opa, der sich opfert für das eigene Enkelkind oder sowas, das ist natürlich ein Drama, das dann passiert.
Ja, und man hätte ja auch sagen können, man hätte auch erzählen können, der Opa macht die OP und es ist zwar sehr riskant und Christian ist dagegen, aber es geht gut. Das wäre ja auch ein Bilderbuchende gewesen, dass sie halt das so gut hinkriegen und der Opa ist so stark, dass es am Ende alles gut geht und beide überleben. Mhm. So, es wäre ja auch ein Happy End gewesen. So, ja. Es ist ein bisschen zu Happy End, finde ich.
Ja, stimmt.
So fast wie so ein Deus Ex Machina, dass eben
ja. So,
sie einfach aus einer Wunderheilung heraus wieder aufwacht. So.
Mhm.
Ja. Aber gut, alle haben überlebt und einer von vier Personen hat die Pilze gegessen.
Genau.
In der Villa wird renoviert, jetzt nachdem der Rohrbruch beseitigt ist und gestrichen. Und Clara hätte lieber grün genommen, Paul hätte lieber orange oder schwarz genommen, Inge hätte lieber gelb genommen. Und Christian fragt, wieso streichen wir dann alles in Elefantengrau? Und Rosalie sagt, das ist meine Lieblingsfarbe und Annas Lieblingsfarbe. Und Clara fragt, aber Anna ist doch die Einzige, die hier nicht wohnt. Christian, es erscheint eine Glühbirne neben seinem Kopf und sagt, Kinder, wir haben etwas zu erledigen. Und dann sind wir bei Annas Wohnung. Anna findet einen Brief mit ihrem Namen drauf. Das ist ein Dankesbrief und Tickets für einen Flug von Frankfurt nach Paris. Und Christian hat eine Nachricht dazu geschrieben, dass er mit ihr die Sonne genießen will, zu zweit. Und sie setzt sich und ein Spielzeug quietscht, auf das sie sich setzt. Und etwas später verlässt sie die Wohnung und will das Spielzeug der Familie wieder zurückbringen. Aber draußen ist die Familie schon im Auto. Anna meint, sie wollte gerade zu ihnen. Rosalie hat ihre Quietschemaus vergessen. Und Christian sagt, wir haben auch was vergessen. Und alle sagen, dich! Dich haben wir vergessen! Und Christian sagt, wir haben gedacht, vielleicht hast du Lust, bei uns einzuziehen. Für immer. Und Anna sagt, ja, also wenn es in eurem Leben noch einen Platz für mich gibt. Und alle rufen, ja! Und etwas, und etwas später im Garten wird angestoßen, inklusive Bernd interessanterweise, der wieder gefährlich nah bei Inge steht hier in dieser Szene. Und Christian sagt, und ich hoffe, wir werden diesen Satz nochmal zitieren, auf Anna! Mögest du nie bereuen, dass du in diese Familie gekommen bist.
Und knackt mit den Fingern. Nein.
Ja.
Ja, merken wir uns mal.
Ja, und es gibt dann eigentlich nur noch einen Satz zu sagen, ein letztes Mal für Staffel 5. Während sie alle trinken und zusammenstehen, sehen wir den Abspann.
Folge 65, Gift. Wir haben es ja schon ein bisschen besprochen, wie wir die Folge fanden. Wir können es ja jetzt nochmal überleiten in eine kleine generelle ein Staffelresümee. Mhm. Es war ein großer Umbruch. Marlene weg, ja. Johannes weg, völlig auf einmal. Es kommt eine neue Frau in das Leben von Christian. Wir haben einen neuen Peewee, der auch wieder einen großen Teil spielt in der gesamten Familiendynamik. Und wir haben mehrere wohntechnische Veränderungen. Also Peewee zieht zuerst ein, dann aus. Lisa bekommt sozusagen zieht wieder ein und wieder irgendwie zumindest teilweise weg. Anna zieht jetzt am Ende ein und wir haben irgendwas zwischen Inge und einem neuen Menschen, den wir aber irgendwie noch nicht so richtig so einordnen. Ja, wo wir noch nicht genau wissen, in welche Richtung das geht. Was ist dein Gefühl? Ist ja eine Menge los gewesen. Die Veränderung von, also nach Staffel 4 sah die Lage ja ganz anders aus als nach Staffel 5.
Ja, das stimmt. Mein Gefühl. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Serie das neue Gesicht ganz gut angenommen hat. Ich weiß, an alle von meinen ehemaligen Filmstaatskollegen, man soll nie den Film personifizieren, also eine Serie hat nichts getan, sondern die Leute haben irgendwas getan, aber nein, es ist schon geglückt, dass Marlene und Johannes irgendwie am Ende nicht mehr so vermisst werden. Klar, irgendwie Johannes ist so eine Figur, die oft die Stimme der Weisheit war, die Johannes, ja, die hat jetzt manchmal Christian, manchmal fehlt sie, manchmal ist es Inge, aber selten. Also diese Stimme der Weisheit fehlt manchmal so ein bisschen und Bernd ist halt einfach, also Bernd ist halt irgendwie so eine Figur, die wurde reingeschrieben wahrscheinlich so, wir brauchen halt einfach noch einen etwas älteren als Christian und das ist halt Bernd, aber der ist halt überhaupt nicht Johannes, also auch nicht, geht auch nicht in diese Rolle so. Und deswegen fehlt das manchmal so ein bisschen. Ich fände es ja eigentlich fast schön, wenn Inge es öfter machen würde, öfter diese Stimme der Erfahrung wäre und Inge nicht so reduziert wäre auf Backen und Babysitten. Mhm. So.
Ja.
Aber da weißt du vielleicht besser, ob das noch dazu kommt. Aber
ja, Inge kommt auf jeden Fall mehr in diese Rolle, aber ja, ich kann es jetzt auf jeden Fall rückblickend gesehen, ist sie sozusagen skripttechnisch die Verliererin geworden. Ja,
Also wäre ich die Schauspielerin oder würde ich die Rolle spielen, sagen wir mal so, dann wäre ich, glaube ich, am Ende dieser Staffel so ein bisschen unzufrieden mit meiner Rolle in der Serie, wie sie sich entwickelt hat, weil die Geschichten zwischen Johannes und Inge waren ja schon oft zentraler und vor allem gab es auch mehr schöne Schlagabtausch, was sind die Mehrzahl von Tausch? Es gab mehrere, es gab immer mal wieder einen schönen Schlagabtausch zwischen Inge und Johannes, wo sie beide sehr pointiert gespielt haben und was zu tun hatten. So. Und ich habe das Gefühl, Inge hatte sehr selten irgendwas zu tun in dieser Staffel.
Ja.
Also, ja, das haben wir eigentlich von Anfang an immer gesagt, dass das irgendwie, und vor allem war Uta Schorn ja auch eine der besseren Schauspielerinnen der Serie ist.
Ja, das stimmt.
Ja, generell zu dieser Folge, ich fand generell die Pilzgeschichte ganz interessant. Ich glaube nicht, dass diese Folge das Staffelfinale sein sollte, habe ich gesagt. Die letzte Folge passt als Staffelfinale besser, weil vielleicht da ein paar Figuren die Szenerie verlassen. Es passt ja auch, wenn Michael sagt, er braucht eine Pause. In der letzten Folge hat er ja gesagt, er braucht eine Pause von diesem ganzen Trubel hier. Passt in der Hinsicht, dass in dieser Geschichte hier fast eine Freundin der Familie stirbt und es fast zum Konflikt zwischen Christian und Michael kommt, was die Behandlung angeht, weil sie sich nicht einig darüber sind, ob der Hans jetzt als Spender passt oder nicht. Mhm. Und da wäre es passend, wenn er danach sagt, okay, ich brauche hier mal eine Auszeit irgendwie. Von daher, ja. Aber es ergibt natürlich keinen Sinn, dass dann Peewee noch da ist. Also es ist so, wie man es dreht und wendet, irgendwie passt das Puzzle nicht zusammen. Und was für mich auch nicht passt, ist, dass sie am Ende nochmal alle anstoßen, aber Lisa nicht da ist. Weil in der letzten Szene habe ich mal aufgeschrieben, wer da alles steht und mit Anstoß, dass Anna mit einzieht. Da sind die naheliegenden Christian und Anna, dann Inge, Clara, gut, die wohnen alle da. Michael, Rosalie, haben wir gesagt, sind eigentlich, dürften sie gar nicht da sein sozusagen, sind jetzt da, gut. Peewee ist da, Anke ist da und Bernd. Also es ist nicht nur die erweiterte Familie, sondern es ist auch sozusagen die erweiterte Familie von Anna und so. Aber dann keine Lisa. Das finde ich irgendwie komisch. Das macht für mich die Sache nicht rund irgendwie.
Ja, kann ich voll verstehen.
Das ist kein Serien- oder kein Staffelabschluss, wenn du in der letzten Szene, wo alle anstoßen, nicht auch noch Lisa hast. So.
Ja, stimmt.
Und dann lass lieber Rosalie und Michael weg und erklär, sie sind nicht da. So. Ja, es wirkt einfach wie eine Vermischung von Stories. Also wie eine Vermischung von Drehbüchern. Dass das irgendwie... Ja, irgendwie nicht richtig zusammengemischt wurde. Ich meine, war es in dieser Staffel, dass wir das hatten, dass wir entdeckt hatten, dass die Szenen nicht richtig sortiert waren, dass die Szenen nicht richtig geschnitten waren, dass die auf einmal Hemden anhatten, die sie vorher nicht anhatten und umgekehrt?
Ja, das hatten wir.
Ja, weiß aber nicht, ob es diese Staffel war oder die letzte.
Es muss die letzte gewesen sein, weil es ja noch mit Johannes zu tun hatte.
Ah ja, war mit Johannes.
Deswegen, ja.
Ja. Aber wenn man darüber hinweg sieht, dann fand ich die Story ganz schön, also die Pilz-Story. Ich fand Wolfgang Winkler ganz schön, als den Hans, wie Samarie Koroll, kann mehr als niedlich sein und schade ist nur, dass der Konflikt nicht zu Ende erzählt wird. Also.
Ja. Gibt's denn was, worauf du gespannt bist in der nächsten Staffel?
Ja, ich bin gespannt. Also wir haben ja etabliert, es gibt immer Zeitsprünge und ich bin gespannt, ob die jetzt jüngeren Kinder, Paul und Rosalie, ähnlich wachsen wie Clara. Denn vor allem Paul, Rosalie ist ja fast kaum existent, die sagt manchmal ein Wort oder so. Aber Paul ist ja eigentlich in der Rolle, in der Clara vor ein paar Staffeln war, so dieses Kind, was eigentlich immer nur süß oder im Fall von Paul irgendwie so ein bisschen frech sein soll.
Mhm.
Und Clara wird ja mittlerweile als echter Mensch geschrieben. Das ist so eine Figur, die auch was zu sagen hat, hat man den Gefühl. So. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, Clara ist Milka Loufflé. Es ist süß, aber wenig Inhalt. So. Ja. Das ist auf jeden Fall überhaupt nicht mehr so. Und da bin ich halt gespannt, einerseits, wie es mit Clara weitergeht, weil Clara ja wohl dabei bleibt. Und weil wenn wir jetzt überlegen, wir sind noch bis 2020 unterwegs, also die Figur wird, oder die Schauspielerin wird noch 7 Jahre älter. Das ist ja dann schon fast eine erwachsene Frau. Da bin ich schon gespannt, noch zu sehen, wie es mit Clara weitergeht, weil die haben wir ja dann wirklich von ganz kleinem Kind bis zu 20 Jahre alt oder so gesehen. Und da bin ich genauso gespannt, wie es mit den anderen Kindern drumherum weitergeht, mit Paul und so, weil die ja vermutlich dann hoffentlich auch in eine Rolle reinwachsen, die mehr Inhalt beinhaltet als irgendein, was machten die hier? So. Ich bin auch irgendwie auf eine Weise gespannt, wie es weitergeht mit Inge und Bernd. Ich habe ja die leise Hoffnung, dass man es vergessen wird über die Staffel hinaus, weil am Ende hier war es nochmal so ein Zunicken, wenn du drauf achtest, in der letzten Szene der Staffel. Es gibt so Kuss zwischen Anna und Christian, Kuss zwischen Peewee und Anke und dann prosten sich so Bernd und Inge so zu so etwas verlegen. Und ich hoffe, dass sie einfach in den anderthalb Jahren, seit, wenn dann irgendwie die Pause ist, vergessen, dass Bernd und Inge jemals ein Thema war. Aber mal schauen. Also diese Romanze brauche ich wirklich nicht. Eigentlich ist Bernd generell eine Figur, die ich nicht unbedingt brauche. Also wenn dann also alle zwei, drei Folgen oder drei, vier Folgen mal als Gast sah, wenn es einen Grund gibt, so wie Arjen Baum. Diese Folge war okay, weil er so als Rat für seine Schwester bereitsteht, als Ratgeber. Aber so, wenn er so auftaucht, nur um aufzutauchen, finde ich das immer irgendwie doof.
Ich muss es jetzt alles mal so ein bisschen stehen lassen, weil ich natürlich jetzt, also für mich endet ja jetzt so ein bisschen ein Teil.
Aber du kannst ja darüber sprechen, wie du die Staffel fandst, die Staffel
5. Genau. Und es ist für mich einfach alles sozusagen so jetzt merkwürdig, weil ich sie einfach wirklich anders kenne. Ich kannte keinen Johannes, ich kannte keine Marlene und ich wusste nur, dass sie so einen Star-Ruf sozusagen hatten, also dass sie irgendwie große Nummern mal waren. Und jetzt habe ich den ganzen Teil, also jetzt kenne ich ja wirklich alles, auch den ganzen ersten Teil. Und jetzt kenne ich auch sozusagen die Verbindung zu Anna, also die Frau, die dann Christian hat in der Staffel, als ich angefangen habe. Insgesamt, ich überlege gerade, wie fand ich die Staffel? Ich mochte halt oder mag halt den Meo Wulf, deswegen hat mich das gefreut und es war mehr die Art von Serie, wie ich sie kannte. Das hat es, glaube ich, bei mir bestimmt. Ansonsten, kurz nachdenken, finde ich, ist es jetzt sozusagen generell, fällt mir die Staffel nicht groß nach oben oder unten auf. Ich finde sie, ich kann schon sagen, dass ich die Staffel, die jetzt kommen wird, besser finde, weil da auch spannendere Sachen auch mit der ganzen Kindergeneration passieren. Hm. Aber mehr kann ich nicht sagen.
Aber zu Meo Wulf kann ich dich ja nochmal fragen, also jetzt hast du ja auch nochmal den Vergleich David Bode, Meo Wulf. Wer ist denn jetzt so, wer ist dein?
Ich sehe es genau wie du. Ich nehme sie irgendwie als unterschiedliche Charaktere wahr.
Ja.
Also irgendwie halt gibt es ein davor und danach. Es war klar, sind sie irgendwie als gleiche Figuren geschrieben, aber sie sehen schon auch anders aus. Sie sind in einem ganz anderen Stadium. Und ich finde auch wirklich, dass das kommt aber später noch viel mehr zu tragen, dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die eher so Meo Wulfs Peewee sind als David Bodes Peewee. Ja, ist natürlich irgendwie so ein bisschen schade. Ich mag es grundsätzlich immer nicht, wenn Figuren behalten werden, aber einfach durch andere Schauspieler ersetzt werden. Aber gut, wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, hätten wir ihn ja nicht kennengelernt, diese ganze Serie. Von daher passt das schon.
Das stimmt. Ich muss ja lustigerweise wirklich als einer der, also es ist jetzt kein großer Kritikpunkt, aber das Erste, woran ich oft denke, wenn ich daran denke, David Bode oder Meo Wulf, ist tatsächlich die Haare. Weil ich finde halt, dass David Bodes Peewee auch so ein bisschen ausgemacht hat, diese etwas, ja, wie soll man sagen, diese etwas Nicht-Frisur, so diese langen Haare, die aber nicht wirklich gestylt sind oder irgendwas. Und wo man auch so merkt, okay, da ist auch eine Haarlinie zu sehen, die so ein bisschen nach hinten geht und Geheimratsecken und so. Und ich finde, da hat man es ein bisschen überkompensiert, dass man mit Meo Wulf jetzt wirklich so einen Schauspieler hat, dessen Haare halt wirklich so surfermäßig sind, so völlig voll und fest. Man könnte ihn wahrscheinlich an den Haaren aufhängen und er könnte noch Klimmzüge dran machen. So, da muss ich irgendwie immer dran denken. Also ich weiß nicht, das kann ich nicht ausblenden, wenn ich die beiden vergleiche miteinander.
Die Serie lebt ja davon, dass alles überdurchschnittlich ist. Also sie haben ein überdurchschnittlich großes Haus, sie haben ein überdurchschnittliches Engagement in ihren Jobs.
Überdurchschnittlich viel Zeit.
Sie haben gleichzeitig überdurchschnittlich viel Zeit, gleichzeitig auch überdurchschnittlich, glaube ich, viel zu tun. Sie haben auch eine überdurchschnittlich große Familie. Und sie sehen auch, kann man sagen, überdurchschnittlich gut aus. Also sowohl, also Lisa Marie Coroll, die mittlerweile auch eine Modelkarriere auch so hinlegt, als auch der Peewee, auch wenn man sich mal diese sportlichen Körper da anguckt, der wird ja auch oberkörperfrei gezeigt. Und auch wenn du sozusagen die anderen siehst hier, ob das der Schauspieler von Michael ist, ob das der Schauspieler von Christian ist. Bei Johannes ist lustigerweise die einzige Ausnahme, aber selbst Bernd Spengler, alle haben volles Haar. Und keiner hat graues Haar. Selbst, das hat ja auch Johannes nicht. Also sozusagen, sie sehen auch im Prinzip überdurchschnittlich jung aus, sozusagen.
Apropos graues Haar, kurzer Einschub. Ich hatte auch den Eindruck, Michael kriegt manchmal so leicht graue Spitzen.
Ja.
In der letzten Folge nämlich auch. Und hier sind sie auf einmal wieder weg. Entweder aus dem, also entweder wirklich mit Absicht, dass sie halt sagen, okay, wir färben jetzt wieder, wir machen jetzt eine frische Färbung. Oder aber es war wirklich auch nochmal als Beweis dafür, okay, er ist jetzt einfach so gestresst, dass er jetzt eine Auszeit braucht, er kriegt schon graue Haare. So.
Ja. Also aber, ich kann mich an einen, ich habe mal seine Agenturfotos angeguckt, da waren auch welche, wo, ich glaube, man nennt es so graumeliert, ne? Also wenn sozusagen schon grau erkennbar ist, war schon da, aber in der Serie auch in den kommenden Jahren nicht. Also das wurde mindestens mal für diese Serie gefärbt.
Das kann schon sein.
Von daher, genau, also es ist schon so, dass alle von daher glaube ich, hätten sie jetzt auch nicht akzeptiert, dass da so, also ich nehme mal an, dass ein Schauspieler, der jetzt schon im jungen Alter so schütteres Haar bekommt, dass dem da auch irgendwie Haar aufgesetzt worden wäre.
Das kann sein, ja.
Ich glaube nicht, weil ich glaube, das ist ja auch, das klingt jetzt total krass, ne? Aber ich glaube, das ist ja eine Familie, auf die wahnsinnig große Eifersucht auch herrschen könnte. Nur dadurch, dass sie immer so viele Tragödien haben, die aber nicht im Alltag verarbeitet werden müssen. Also das klingt jetzt so krass, aber du kannst im Prinzip, kannst du den Tod von einem Familienmitglied auch ausblenden. Also du kannst ihn so darstellen, als ob er gar nicht, also du kannst in diese Serie einsteigen und weißt gar nichts von Marlene und du weißt auch gar nichts von Johannes. So. Mhm, du weißt
auch nichts von Susanne Kleist. Und
genau, also das sind sozusagen, das ist nicht so, sie implementieren jetzt nicht in die Serie eine Person, die eine starke körperliche Beeinträchtigung hat und die jedes Mal sagt, okay, oder ich habe Multiple Sklerose oder ich sitze im Rollstuhl oder irgendwie sowas und deswegen brauchen wir jetzt auch ein barrierefreies Haus oder sowas. Das kannst du im Alltag nicht wegdenken. In dieser Form ist natürlich diese Serie auch eine wahnsinnig heile Welt, versucht aber sozusagen keinen Neid zu erzeugen, indem sie trotzdem Tragödien mit reinbauen, die dann wiederum aber im Alltag ausgeblendet werden können.
Mhm. Anna ist für mich auch eine Figur, die ich ganz angenehm fand. Ich war am Anfang relativ skeptisch, weil ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass Anna einfach Marlene 2 wird. Mhm. Dass man im Grunde einfach sagt, okay, eine Frau ist raus, das ist jetzt egal, ob es eine Frau oder Mann ist, also eine Figur ist raus und hier kommt die Vertretung und spielt im Grunde dieselbe Beziehung zu der Hauptfigur, wie wir es davor gekannt haben, damit man möglichst wenig Bruch hat. Mhm. Aber das hat man eigentlich, finde ich, erfolgreich vermieden. Eigentlich fast die ganze Staffel lang hat man Anna als neue Figur mit neuem Charakter gezeichnet und eben auch interessanterweise, ich glaube am interessantesten fand ich diesen einen Konflikt, wo Clara in diesen Schlachthof eingebrochen war und Anna nichts gesagt hatte, weil wir, glaube ich, denselben Konflikt mit Christian und Marlene gesehen hatten, als es um Lisa ging, wo man halt wirklich sagen kann, okay, ist fast schon was Dynastieartiges, so von wegen Christian und seine Töchter und seine angeheirateten Frauen, oder eben hier noch nicht geheiratet, aber seine neuen Frauen, haben Konflikte über die Erziehung. Das ist mit Christian bekannt, das hat sich auch bis hierhin nicht verändert. Aber Marlene und Anna gehen völlig anders oder völlig unterschiedlich damit um. Das fand ich relativ cool, weil das hätte halt auch völlig nach hinten losgehen können, dass ein Publikum Anna ablehnt und nicht sehen will und das halt so anbiedernd wirkt, dass man jetzt sagt, ja, Marlene ist weg, aber schaut mal, wir haben hier diese Anna, die ist genauso. Nee, es ist eine neue Figur und es geht weiter sozusagen. Es bleibt nicht einfach fest in den Strukturen.
Mhm. Ja, das ist wahr. Und ich finde die auch eigentlich ganz cool, weil es wird auch noch ein bisschen so eine Rolle spielen, dieses ganze Anwaltsding und sowas ist natürlich für mich, wenn ich in der Juristerei irgendwie selber aktiv bin, auch ganz lustig, das so zu sehen.
Fallen dir ein paar gute Gastschauspieler in dieser Folge ein, die du herausstellen willst? Ich habe mir so 3-4 aufgeschrieben, die ich sehr gut fand. Also du musst jetzt nicht die Namen nennen, aber so die Rollen und...
Ja, also Emily Cox und Wolfgang Winkler würde ich nennen.
Ja.
Das fand ich war eine schöne schauspielerische Darstellung, sehr glaubhaft, glaubwürdig. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich die vorher schon kannte. Insgesamt, was es jetzt nicht gab, ich sag mal, ich habe das Gefühl, die Serie zeigt sich auch in einer gewissen, dass sie etabliert ist, zeigt sich auch ein bisschen darin, dass die Schauspieler etablierter werden. Mhm. Es gibt jetzt, am Anfang hatte ich noch öfter das Gefühl, so ein bisschen, das ist unfassbar, was die alles können. Wie ging das?
Sagenhaft, was man mit digitaler Technik alles machen kann.
Genau, und jetzt kommt schon, es gibt schon öfter so Leute, die ich gut finde und so. Sag ruhig, wer ist dir aufgefallen?
Ich habe auch Emily Cox, Wolfgang Winkler. Ich habe auch Sonnensee neu aufgeschrieben, tatsächlich, weil ich den Moment relativ cool fand auf der Brücke, wo sie dann ihre Schwester ohrfeigt und sagt, komm jetzt da runter! So, das ist vielleicht auch eine Drehbuchsache, aber war auch cool gespielt. Christian Steyer als Max Haumer, der Pianist.
Ja,
den stimmt. Fand ich auch sehr gut. Und auch Horst Jansson, den Vater von Nora, der so dement wurde, oder nicht dement, sondern Morbus Wippel hatte, fand ich auch sehr gut. Und eben auch die Entwicklung, habe ich ja schon mal gesagt, von Marie Seiser und Lisa Marie Coroll waren beide wirklich, also die haben sich in Sphären entwickelt, wo man, glaube ich, nicht unbedingt damit gerechnet hätte, wenn man so die Anfänge der Figuren sieht.
Ja, gehe ich mit. Stimmt, hast recht.
Ja. Dann haben wir also jetzt fast die fünfte Staffel beendet. Wir haben nur noch eine letzte Sache zu tun. Wir haben zum 65. Mal den Sushi Lushi Dahlmann zu vergeben.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Was darf man denn überhaupt noch in Deutschland sagen, Martin? kennst du Top-Stürmer? Zum Beispiel, ich glaube, Harry Kane hat jetzt sein 28. Tor geschossen.
Das sind ja im Mai, glaube ich, jetzt.
Ah, wir sind im Mai, stimmt. Sein 41. Tor geschossen. Wir können ihm auch nochmal gratulieren. Er hat Robert Lewandowski eingeholt in der ewigen Torjägerliste.
Aber man kann Konstantin nie so ganz vertrauen, was Fußballsachen angeht. Er hat ja auch neulich gesagt, dass Dortmund letztes Jahr Meister geworden ist. Also.
Ja, ich krieg's, manche Sachen lese ich immer nur und krieg's irgendwie so halb mit. Und das habe ich dann. Genau, ist alles gefährliches Halbwissen. ich wollte auf jeden Fall sagen, auf den Stürmer, der in der 88. eingewechselt wird und trotzdem die eine goldene Aktion bringt.
Ja, also Choupo-Moting quasi.
Ja, genau. Und wenn du das weißt, was ich jetzt sage, dann weißt du auch, auf wen es hinauslaufen wird.
Lass mich raten. Also 88. eingewechselt, das deutete darauf hin, dass die Figur wenig dabei ist und dann am Ende noch dazukommt und dann schnell noch, dann muss es ja eigentlich Bernd Spengler sein.
Ja, genau, richtig. Also, wir haben ihn jetzt ein bisschen gelobt dafür, dass wir ihn nicht kritisiert haben,
glaube ich.
Sozusagen, ja, oder so.
Ja.
Genau, aber ich habe ja letzte Folge gesagt, Eigenlob gefällt mir überhaupt nicht und es ist mir ein Tick zu wenig ironisch. Er möchte ein Glas Wein trinken mit Anna und sagt dann irgendwie, dass er sich das verdient hat nach dieser Stadtratssitzung und sagt dann, wie er wieder mit Eleganz und Geduld durch die Klippen der Uneinigkeit gesteuert ist. So, und selbst wenn wir es jetzt mal ironisch nehmen, trotzdem fehlt mir da der Witz. Also irgendwie, okay. Also ja. Es ist mir so ein Tick zu, weiß nicht, dann muss man sich lieber, man kann lieber sagen, dann, ich mag wirklich die Witze mehr, die dann darauf hindeuten, muss ich jetzt machen, das war die einfachste Aufgabe, die ein Bürgermeister hatte und selbst daran bin ich schon gescheitert, also da brauche ich irgendwie sowas. Aber dieses, dass man trotz allem irgendwie, ist es so ein Fishing for Compliments, man guckt jemandem beim Bewundern, sich selber bewundern zu und es wirkt mir auch nicht so ganz ironisch, also deswegen,
ja.
Der geht an Bernd, irgendwie fand ich das, wenn mir Leute manchmal sowas sagen und ich kenne das auch, dass Leute sich dann sozusagen so kurz feiern, ich weiß nie, wie ich bei sowas reagieren soll, weil ich so denke, es ist einfach nicht meine Art von Humor.
Ja, es könnte, glaube ich, funktionieren, aber du sagst es richtig, es ist zu wenig ironisch, ne? Weil ich glaube, Erna dann auch so ganz ernst darüber geht in ihrer Reaktion und sagt, Bernd, so, also, ja, ich weiß nicht, komische, es ist so karikaturesk, so ein bisschen.
Ja.
Ja, ja, okay.
Also, genau, man kann irgendwie schwer, irgendwie auch so was dagegen sagen oder, also da müsste er sozusagen irgendwas, ich habe einen Freund, der zum Beispiel auch gut singen kann, aber der das dann ironisiert, indem er mit Absicht den Takt nicht einhält oder sowas, wo man so denkt, oh nee, was ist denn das für ein Horst, der jetzt hier singt? So, und das sowas finde ich lustig, aber nicht das reine Loben. Wer hat es denn bei dir geschafft, ja? Achso, sag ruhig gerne noch, welchen Platz kann er denn jetzt hier, hat er denn damit sich erobert? Genau,
damit ist Bernd Spengler bei dir auf das Silbertablettchen gestiegen. Das ist keine richtige Formulierung, Silbertablett.
Auf den Auf das silberne Treppchen? Nee, gibt's auch nicht.
Also er ist das Treppchen geklettert auf den Platz, der die Silbermedaille.
Oh, so. Ja.
Also ja. Nun 7 Dahlmanns und knapp dahinter Johannes Kleis, der wohl keine mehr kriegt, mit 6 Dahlmanns. Und auf Platz 1 immer noch Christian Kleist mit 16.
Also wenn man es jetzt aber ausrechnet, ich meine, es ist wie beim Fußball bei Torhütern, wenn man sagt, der Ersatztorwart von Hoffenheim war 10-mal besser als Neuer, weil der hat nur ein Gegentor, ist ja auch sozusagen nicht ganz gerechtfertigt. Man müsste jetzt den Quotienten ausrechnen. Ja. Da, sagen wir mal, liegt Bernd auf jeden Fall vorne. Weil ja. Christian, es gab es eigentlich, also Christian, dass der mal in irgendeiner Folge nicht vorkam, gab es ja auch nicht. Ne?
Nee, ich glaube nicht, nee.
Also bei ihm haben wir es relativ leicht. Christian hat bei 16 durch, warte mal, das mache ich jetzt mal ganz kurz.
16 durch 65.
Genau, ist eigentlich ein Viertel und ein ganz bisschen weniger. Ne? 16 mal 4 ist 64. Also wir sagen mal 0,25. Und ich glaube bei Bernd, es gab jetzt, der hat ja mindestens mal einen von 0,5.
Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen Bernd dabei war, aber...
Naja, es war ja, ist ja nur eine Staffel, oder?
Nee, der 2, aber er war auch nicht in jeder Folge.
Ah, okay, wenn es 2 waren, dann waren es 26 Folgen und er hat 7...
Lass uns sagen, es waren 25 Folgen, weil letzte Folge war er zum Beispiel nicht dabei und in Staffel 4 okay. war er nur Gaststar. Oder lass uns sagen, es waren 20 Folgen.
Dann okay, dann
0,35.
Ja. Genau, dann hätte er am besten einen Quotienten.
Ja, ja. Ja, und Christian hat natürlich davon profitiert, dass er in der Folge, wo wir die Damans immer zwischendurch vergeben haben, mehrere bekommen hat.
Ja. Ja.
Dann tschüss, ne?
Ja, genau. Au revoir. Bis bald.
Nein, mein Damann.
Jetzt, genau.
Geht da die gesamte Familie Kleist?
Oh, okay.
Und zwar vor allem die Teilnehmer, die im Auto zu Anna fahren, um sie abzuholen, weil sie sie vergessen haben. Das sind in Worten Christian, Clara, Paul und Rosalie. Weil sie wollen sie ja offenbar wirklich so einladen wie so einen alten Koffer, den sie haben stehen lassen. Christian fragt sie, ob sie einziehen will mit ihnen. Und dann kann ich jetzt leider nicht vormachen, weil wir nur Audio machen. Aber im Grunde genommen kannst du dir vorstellen, der gestiefelte Kater in diesem Animationsfilm. Alle schauen sie mit großen Augen, so von unten, alle Kinder, erwartungsvoll an. Na, was wird sie sagen? Willst du bei uns einziehen? Und 4 Leute gucken ihr so ganz, ohne zu blinzeln, in die Augen so. Gar kein Druck, ja zu sagen. Gar kein Druck. Und vor allem interessant wird's, wenn wir kurz vorher noch gesehen haben, wie sehr sie wieder ihre leere Wohnung wertschätzt. Da läuft sie ja so ganz so, ach ja, schön, wieder in der leeren Wohnung. Und im Gespräch mit Bernd gesagt hat, dass sie nach einem halben Tag mit der Familie wie 100 sich fühlt. Und jetzt sagt sie dann, ja, na klar komme ich mit euch mit und ziehe bei euch ein. Das ist wohl der beste Beweis dafür, dass sie sich da völlig unter Druck gesetzt fühlt, ja zu sagen. Und dann eben in diese Situation gedrängt wird, bei ihnen einzuziehen. Und dann noch, um dann noch verhöhnt zu werden von Christian, na hoffentlich bereust du das nie.
Ja, okay.
Und da gibt's dann vielleicht noch Welpenschutz für Rosalie, weil die jetzt nur instrumentalisiert wird. Vielleicht könnte man den auch nur an Christian geben, weil er die Kinder mit einlädt. Aber Clara kann man mittlerweile, glaube ich, für zurechnungsfähig halten. Also wenn man so will, könnte man Paul und Rosalie so ein bisschen entschädigen. Wie heißt es?
Strafmilderung, sprechen wir mal aus. Ne?
Ja. Aber Christian und Clara sind auf jeden Fall mit dabei. Die wissen, was
sie tun. Die lassen wir nicht vom Haken.
Ja. Also ich sag mal Christian und Clara.
Kann ich sehr gut verstehen. Das haben wir gerne gemacht, wenn meine Mutter mal wir haben immer bei einer Nachbarin gegessen und wenn meine Mutter meinte, nee, ihr müsst doch mal wieder hier essen, also nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit da waren, dass wir es dann gerne gemacht haben, dass wir dann mit den Freunden und vor allem auch noch mit dem kleinen Geschwisterkind bei Mama aufgetaucht sind, können wir heute Abend wieder da essen. In dem Wissen sozusagen, dass es für sie voll schwer ist, einem 4-jährigen Kind Nein zu sagen.
Ja.
Also ganz eklige Masche. Und wird hier von erwachsenen Menschen fabriziert. Von daher, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich wundere mich gerade, dass hier bei mir steht, ich hätte Clara nur einmal den Dahlmann gegeben, weil ich glaube, ich habe ihn schon mal an Clara gegeben.
Ich glaube, es war das eine Mal, oder?
Na genau, also das wäre jetzt das zweite Mal. Aber hier steht auch 509, genau, da habe ich ihn Clara gegeben. Also steht hier, muss ich noch eine 2 hinter Clara malen. So, Clara Kleist 2-mal, damit aktualisierter Stand 15-mal Christian Kleist, Inge Merz 5-mal und dann Michael Sandmann, Lisa Kleist und Bernd Spengler 3-mal bei mir. Gut, dann haben wir Staffel 5 ist fertig und in der nächsten Folge, in einer Woche, nicht erst anderthalb Jahre später, sehen wir die Folge 1 der 6. Staffel Und diese Folge heißt Zeitenwende. Und Konzi, das ist ja auch die erste Staffel, die verlängert ist. 16 Folgen in dieser Staffel. Also wir werden etwas länger zu tun haben mit dieser Serie, mit dieser Staffel meine ich. Und ja, die erste Folge, die du auch schon kennst. Also kannst du jetzt schon mal vergleichen, was dir bekannt vorkommt von dieser Vorschau. Der unerwartete Tod der jungen Fußballtorhüterin Silvia Hoffmann durch das strikte Spardiktat der Krankenhausverwaltung bringt Christian an den Scheideweg. Er kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Aufhören oder sich gegen Gegebenheiten anpassen und sich neu aufstellen. Indes bekommt Christian kaum etwas von den Veränderungen seiner jüngsten Kinder mit.
Tja, ja. Und ich kann dir schon mal jetzt vielleicht, kleiner Spoiler-Alert, er gibt auf.
Okay. Die Serie endet.
Dr. Kleiss, der muss seinen Titel auch abgeben.
Das ist dann die Serie Familie Dr. Sandmann.
Genau, das ist dann die Familie Handwerker Kleist, weil er seine Profession ändert. Schön. Ja, aber ich kann sagen, es wird sich auf jeden Fall viel verändern.
Mal wieder, okay. Ja. Das spielt in Berlin ab sofort.
Genau, er geht jetzt nach Berlin, um mehr Zeit für die Kinder zu haben, so wie es vorher umgekehrt lief. Zu seinem Onkel Jonas. Okay. Das ist einfach alles nur noch gespiegelt. Martin, es war schön, die erste Hälfte mit dir. Ich freue mich auf die zweite. Und,
aber wenn du das so sagst, das ist dann schon nochmal, also ich habe schon das Gefühl, wir haben sehr viel gemacht, sehr viele Folgen. Und wenn du jetzt sagst, das war gerade mal die Hälfte, da kriege ich fast ein bisschen Midlife-Crisis. Jetzt alles nochmal, aber gut, wir werden es schon schaffen.
Ja. Was soll ich sagen? Ja, wir haben nun mal Vertrag.
Wir haben uns hier was eingebrockt, aber...
Genau.
Ja. Naja, wir sind so tief. Jetzt sind wir genau auf der Mitte des Ozeans. Jetzt umzukehren wäre Quatsch. Können wir auch geradeaus schwimmen.
So kann man es auch sehen, das stimmt. Das ist eine generell spannende Frage. Es gibt einen schönen Roman, der heißt Das Seil, ich merke gerade, wir schweifen komplett ab. ich lasse es sein.
Wenn jemand wissen will, was mit dem Roman Das Seil auf sich hat, kann er das gerne googeln. Und dann in der nächsten Folge.
Und vor allem unseren neuen Podcast hören. Das Seil.
Jede Woche eine Seite.
Und auch da wird unser Dahlmann vergeben. Das war euer peinlichster Satz. Passt gut auf euch auf. Esst keine giftigen Pilze. Und lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche zur neuen Staffel. Tschüss. Tschüss Martin. Tschüss liebe Zuhörerinnen. Tschüss liebe Zuhörer.